Herzlich willkommen zum Triathlon-Chat Nr. 163 und ich freue mich riesig, dass wir wieder eine Episode mit Gast haben und diesmal, ich glaube, man kann es wirklich so sagen, Nicky Boy, wir haben eine lebende Legende des deutschen Triathlon-Sports am Mikro und vor allem auch den Tausendsasser. Man weiß gar nicht, wie man ihn bezeichnen soll. Mittlerweile ist er Head of Performance, ich glaube, so haben wir es richtig gesagt, im australischen Triathlon-Verband mit Daniel Unger heute. Tolle 2 Stunden, Zeit ist wieder gerannt, super Geschichten gehört. Nick, es hat richtig Bock gemacht.
Ja, richtig Bock und für mich war es auch so, ich habe heute ganz viel zugehört. Ich dachte, wir können noch oder steigen auf jeden Fall, weil du das immer so gut gemacht hast, am Anfang, als wir angefangen haben mit Podcasts, mal diese geilen alten Trainingsgeschichten rauszuholen. Und ich dachte, da ist ja ein Fass ohne Boden quasi, da ist richtig was zu holen. Aber die Gespräche dann, was er in Australien macht, wie Sport gesehen wird, was da umgesetzt wird, welche Herangehensweisen da sind, wo auch vielleicht Unterschiede zu Deutschland sind, was jetzt in diesen ersten 3 Monaten schon alles irgendwie bei ihm passiert ist, waren so spannend, dass auf einmal schon die Zeit weg war und Daniel ins rote Gummiboot musste zum Schwimmtraining.
Zum Open-Water-Training, genau, bei ihm ist nämlich schon Freitag, bei uns ist noch Donnerstag, deswegen gehen wir schnell rein in die Werbung, um dann noch so schneller Daniel am Mikro zu haben.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Und da sind wir verbunden mit dem anderen Ende der Welt. Eben war es noch der doppelte Daniel, jetzt ist es der einfache Daniel und er hat sein Multimedia-Gesicht aufgesetzt. Daniel, ich freue mich riesig, dass wir zwei uns auf diese Art und Weise mal wiedersehen. Als ich dir geschrieben habe, ob du Bock hast, hast du gesagt, ich bin nicht so der Podcaster, aber bei euch mache ich natürlich eine Ausnahme und jetzt bist du am Mikro. Herzlich willkommen.
Ja, hallo, ich freue mich. Liebe Grüße hier aus Australien.
Ja, cheers mate, müsste man eigentlich sagen, oder?
Ja, genau. Jeder ist hier ein Mate und das ist schon was komplett anderes. Die Leute, die einem hier begegnen, die sind offen, die sind freundlich. Jeder macht so ein kurzes How are you? Man will es nicht wirklich wissen, aber es gibt einem trotzdem ein gutes Gefühl und man sagt dann so, naja, thank you, good, how are you? Yeah, good, mate. Und dann geht es eben weiter im Leben. Und ich denke mir immer, warum muss man diese 2 Sekunden diese Frage stellen und kurz sagen, ja, danke, wie geht's dir? Ja, danke, gut, tschüss. Aber wenn man es immer und immer wieder macht, man läuft da mit so einem Dauergrinsen durch die Gegend. Das macht schon was mit einem.
Ja, wahrscheinlich ist das irgendwas Unterbewusstes. Das macht schon was. Und wir haben uns schon, als du eingeschaltet hast, hier gerade uns kaputt gelacht, als die Kamera anging, weil du hast dich frisurentechnisch im Gesicht schon perfekt an Down Under angepasst. Also einen besseren und stabileren Schnurri geht nicht, würde ich sagen. Und der Australia-Effekt hat schon direkt reingekickt. Hara hast du nur gesagt, Fukuhila wird nichts mehr.
Fukuhila wird nichts mehr. Also ja, gut, vorne kurz schon und hinten lang würde auch noch gehen, aber...
Ja, aber dann, go for it.
aber kriege ich wahrscheinlich wenig Applaus.
Vorne ist dann halt arg kurz.
Ja, wobei ich sage ja immer, das hängt mit den hohen Trainingsgeschwindigkeiten von früher zusammen. Welche Hammer sieht das aus?
Oh, herrlich. Ja, und ich hab's eben schon gesagt, als ich nochmal geguckt habe, weil ich mich natürlich so ein bisschen vorbereiten wollte und mir angeguckt habe, wann so die letzten großen Erfolge waren. Und da stand dann Daniel Unger, ich glaube 1,85, 75 Kilo. Habe ich gedacht, das ist alles noch, immer noch alles genauso wie früher.
Wikipedia lügt nicht. Hast du die letzten großen Erfolge gefunden, oder was? Die Größe von 75 Kilo. Da hättest du nochmal besser recherchieren müssen.
Die 1,85, die stimmen noch, ja. Wobei, man muss ja auch dazu sagen, das ist auch ein schöner Australien-Effekt. Wenn du da vorne am Strand entlangläufst, sind so viele Menschen, die leider kein T-Shirt haben und bei körperbau.de 100 Punkte bekommen würden. Man macht da schon selber auch wieder ein bisschen was für den eigenen, ich sage jetzt mal, Fitnessbereich, weil ansonsten, die Suska, meine Frau, hat gesagt, wo wir das erste Mal hier waren, obwohl du mal ein guter Triathlet warst, hier bist du maximal average, noch nicht mal. Und das macht natürlich was mit so einem Ego.
Ah, da hast du aber auch genau wahrscheinlich die richtige Stelle direkt gedrückt. Und wenn dann alle um dich rum da fit sind, Und gut drauf und dich fragen, was, wie geht's? Also du bist gut angekommen, hört man zwischen den Zeilen raus und euch gefällt's in Down Under.
Ja, ja, wir hatten jetzt 3 Monate, genauso lange sind wir jetzt hier, wirklich eine sehr intensive Zeit und es war jetzt nicht immer alles easy und war nicht immer alles, sagen wir mal, ohne Stress, aber am Ende, ja, haben wir einen guten Weg hinter uns und kämpfen natürlich jeden Tag noch mit so kleineren Hürden. Manche sind auch ein bisschen größer, aber genau das macht es ja auch aus. Und das war ja uns auch im Vorfeld klar, dass wir unsere Komfortzone verlassen müssen. Auf der anderen Seite ist natürlich aber auch genial, hier zu sein, muss man wirklich sagen. Ist ein schönes Fleckchen Erde mit einem komplett anderen Lifestyle wie bei uns zu Hause.
Für alle, die sich jetzt fragen, warum Down Under, warum ist Daniel Unger in Australien und was macht er da eigentlich? Bevor wir jetzt nochmal auf die letzten großen Erfolge zurückkommen, die Nils wahrscheinlich auch nochmal sauberer recherchiert hat als nur Größe und Gewicht. Was machst du jetzt da? Warum seid ihr hingekommen? Wolltet ihr einfach eine Veränderung und gesagt, ja, wo ist am schönsten? Und,
nee, lass uns warte ganz kurz, da muss ich zwischenhaken. Da sieht man wieder, wie gut wir uns vorbereitet haben, Nicky Boy. Weil tatsächlich, natürlich ist das wirklich ein super spannendes Thema und da werden wir auch primär drauf eingehen. Ich glaube aber tatsächlich, und das liegt mir schon am Herzen, dass viele der Hörer Daniel Unger primär als Commentator auf Eurosport kennen, vielleicht als Bundestrainer bei der DTU oder als Sprecher ja tatsächlich auch bei Events. Also ich glaube, habe wirklich viel darüber nachgedacht, wenn es 1000 Sasser gibt, wo die Jobbeschreibung in den letzten 2, 3, 4 Jahren wirklich schwer ist. Hadi ist ja so quasi dein Pendant, aber der war ja kein Trainer. Der ist ja nur in Anführungsstrichen Sprecher und Kommentator und Fernsehmann. Du bist ja alles, da kommt ja auch noch dann der Coach-Job dazu. Und ich glaube, dass tatsächlich mittlerweile einige in dem Sport sind, die nicht wissen, dass du tatsächlich der erste und einzige deutsche Kurzdistanz-Weltmeister bist.
Ja, ja.
Und da müssen wir schon nochmal drauf eingehen.
In Deutschland.
In Deutschland. Also Frodo war nie Weltmeister. Auf der Kurzdistanz.
Wir haben jetzt mit Lisa Tertsch sozusagen die erste Weltmeisterin auf der Kurzdistanz, die neben mir eben diesen Titel geholt hat. Wir hatten auch bei den Damen vorher keine Weltmeisterin und insofern, das stimmt. Ich meine, das ist jetzt schon eine ganze Weile her, 18 Jahre, 2007 Hamburg und die jüngere Generation, die weiß das natürlich nicht mehr, klar.
Nee, aber das ist ja schon, finde ich, durchaus, also wo deine Expertise herkommt, das hängt ja auch ein klein bisschen damit zusammen. Und auch, dass du so ein Tausendsasser bist, weil du ja wirklich einfach in allen Rollen auch zu Hause bist, irgendwie auch alle Rollen ausfüllst. Und ich finde, das sollte schon nochmal gesagt werden, vor allem auch, und das ist tatsächlich so ein bisschen untergegangen, da will ich jetzt auch gar nicht groß drauf eingehen, weil du da auch schon viel drüber geredet hast und ich finde auch super, super spannende Interviews gegeben hast, weil du halt dann 2007 als Weltmeister mit Frodo zusammen zu den Olympischen Spielen nach Peking geflogen bist. Ihr wart beide auch Trainingsbuddies. Gibt es tolle Geschichten, wie Frodo aus Südafrika nach Deutschland gekommen ist, du ihn dann mit ihm Weihnachten gefeiert hast. Ich erinnere mich immer noch sehr gerne an die ersten Shootings mit unserem Freund Matze Filser, wo ihr für Neoprenanzüge die Aufnahmen gemacht hast, du und Frodo. Und wer die Geschichten kennt, so ein bisschen näher, der weiß, dass ihr vor den Aufnahmen ein paar Liegestützen gemacht habt, der wird der Beachbody ein bisschen aufgepumpter aussieht. So, und mit diesem Kollegen, richtig guten Freund, bist du dann als Weltmeister nach Peking geflogen und dann hat der Freund dir ja das Messer in den Rücken gesteckt, will ich jetzt nicht sagen, aber du bist Sechster geworden, darauf will ich hinaus. 6. Platz bei den Olympischen Spielen, was ein herausragendes Resultat war, ist, wo aber keiner drüber geredet hat, weil Frodo halt das Tape in der Hand gehalten hat und die Goldmedaille gewonnen hat. Und das finde ich halt auch sehr bemerkenswert, dass du nicht dem WM-Titel jetzt quasi eine Eintagsfliege, sondern du hast eigentlich einen draufgesetzt. Es waren halt einfach nur 5 Leute vor dir in Peking. Und das ist ja schon noch etwas, was macht mit einem Sportler. Und mit diesem Wissen, was du erreicht hast, was sie auch zwischenmenschlich dann mit Frodo und dir, also was du auch für eine Freundschaft, dass die Freundschaft das auch überstanden hat, finde ich, sieht das alles, was du jetzt machst. Und da würde ich halt gerne auch noch so ein bisschen drauf eingehen, auf die letzten Jahre. in ganz, ganz anderem Licht irgendwie. Oder es war ja schon so eine Kombi-WM-Titel, dann nur Sechster bei Olympia. Der Buddy gewinnt Gold. Vielleicht erzählst du es noch einfach mal kurz, was das mit dir gemacht hat als Athlet und auch als Mensch.
Ja, klar. Ich meine, das war natürlich eine überragende Zeit damals. Und der WM-Titel in Hamburg, man kann sich, glaube ich, als Sportler nicht auch viel mehr wünschen. Diese Dramaturgie des Rennens, dann die Location an sich und letzten Endes eben auch zu Hause dieses Rennen gewinnen zu können, das war wirklich herausragend. Und dann kam natürlich Olympia. Und man muss ja dazu sagen, ich bin Weltmeister geworden in einem Rennen, wo es eben diese olympischen Tickets gab. Und mein großer Traum als junger Mensch, als junger Sportler war immer, einmal bei Olympia dabei zu sein. Und im Grunde genommen habe ich mich mit der optimalen Punktzahl für Olympia qualifiziert. Ich wollte an dem Tag nicht Weltmeister werden. Das war überhaupt nicht in meinem Kopf verankert, sondern ich wollte in die Top 10 kommen und zweiter Deutscher werden und damit eben das Ticket für Peking lösen. Das war die Olympianorm. Und ich habe dann einfach aufgrund von einer wirklich hervorragenden Vorbereitung und einem perfekten Rennverlauf dieses Rennen gewinnen können. Und das war natürlich ein Tag, der mein Leben verändert hat. Bis heute hält dieser WM-Titel mir immer wieder Türen auf und dafür bin ich unglaublich dankbar. Und bin dann aber eben auch mit diesem Weltmeistertitel im Gepäck zu den Olympischen Spielen gereist, habe in dem Jahr sehr viel trainiert, habe nochmal einen draufgesetzt, habe kein einziges Rennen verloren. Bis zu den Olympischen Spielen, bin Deutscher Meister geworden, habe Weltcuprennen gewonnen, habe immer auch so das Gefühl gehabt, im Training mit Jan Frodeno so vielleicht einen Schritt schneller gewesen zu sein. Und dann, so wie du sagst, war in Peking dieses Rennen bei hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit, relativ unangenehmen Anstiegen, also unterm Strich möchte ich sagen, es waren nicht meine Bedingungen. Ein sechster Platz, wo er eben olympisches Gold holt. Das ist das größte Rennen gewinnt, das man im Triathlon gewinnen kann. Und das war für mich auf der einen Seite der Tag, wo mein sportlicher Lebenstraum in Erfüllung ging. Und auf der anderen Seite emotional wahrscheinlich der härteste meiner Karriere. Also ich bin danach durchs olympische Dorf gelaufen wie so ein geprügelter Hund. Und kann mich noch gut daran erinnern, wie unser damaliger Sportdirektor dann zu mir kam. Saß ich so auf einer Bank und habe ins Leere gestarrt und gesagt, ja, es ist im Moment schwierig zu begreifen, aber irgendwann wirst du ja diesen Wert und diesen sechsten Platz ein Stück weit auch zu schätzen wissen. Und das hat viele Jahre gedauert, so wie du sagst. Mittlerweile bin ich natürlich auch stolz drauf. Sechster Platz bedeutet olympisches Diplom. Das haben auch nicht so viele auf der Welt. Und Jan Frodeno hat mir damals ja nichts weggenommen. Ja, Frodo wurde Olympiasieger. Wir waren dann ein dynamisches Duo als Weltmeister und Olympiasieger. ARD und ZDF haben alle Rennen übertragen, 4 Jahre lang. Wir hatten eine geile Zeit. Und trotzdem ist es natürlich ein Tag, der ja in meinem Gedächtnis einzementiert wurde, als Erfahrung, die krass war und die bis heute immer noch die Frage aufwirft, warum hat es an dem Tag nicht geklappt? Ich kann die Frage mittlerweile so ein bisschen beantworten, aber man kann die Zeit nicht zurückdrehen. Und das ist ja irgendwo auch die Schönheit unseres Lebens im Hochleistungssport. Du hast diese Gelegenheit, du musst optimal vorbereitet sein und du kannst sie nutzen, aber du musst sie nicht nutzen im Sinne von, vielleicht war ein anderer noch besser vorbereitet oder vielleicht hast du irgendwie Pech gehabt. Also du hast so ein paar wenige Möglichkeiten im Leben als Sportler und wenn es klappt, dann überragend. Wenn es nicht klappt, war es trotzdem eine schöne Reise, aber diese ja, Momentaufnahme, wenn du durchs Ziel läufst und sagen kannst, ich habe das Ding gewonnen, ja, das ist natürlich auf dem Level ein unbeschreibliches Gefühl. Und da bin ich auch dankbar, dass ich immer noch in dieser Hochleistungsbubble drin bin. Und man muss ganz ehrlicherweise sagen, Frodo hat da einen großen Anteil. Denn er hat mir Anfang des Jahres eine WhatsApp geschrieben und hat gesagt, ob er eben den Connect herstellen kann zum australischen Verband. Die bauen ein neues Team auf und er würde gerne den High-Performance-Direktor mit mir verknüpfen. Und es war so eine flapsige WhatsApp, wie wir eben unter Freunden schreiben und trotzdem eben mit einem ernst gemeinten Hintergrund. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich ihm geantwortet habe und dann ja, hat das ganze Thema so ein bisschen Dynamik bekommen.
Das ist natürlich noch überragender, weil ich das wirklich so gar nicht wusste. Was ich wusste, weil ich das ab und zu wirklich mal erlebt habe, wie du dich immer über seine Erfolge gefreut hast, die ja dann ja eigentlich, muss man sagen, gefühlt die richtig große Karriere begann ja eigentlich erst auf der Langdistanz. Vielleicht liegt das auch daran, dass mein Herz ein bisschen mehr für die Langdistanz schlägt und wir brauchen jetzt nicht diese Diskussion zu führen, was ist größer, Olympiasieg oder Hawaii zu gewinnen. Ich glaube tatsächlich Olympiasieger, weil es halt einfach seltener ist, aber diese Kombi aus Olympiasieg, dann dreimal Hawaii gewonnen, 73 Weltmeister, einfach dieser ganze Typ Jan Frodeno. Ich meine, das hat ja den Sport in den letzten 10 Jahren wirklich so überragend geprägt. Und was ich immer ganz, ganz toll fand, war, wie du dich wirklich über ihn und mit ihm gefreut hast. Und auch wenn ihr euch gesehen habt. Und da passt natürlich diese Story, die du eben so an dem Bike quasi erwähnt hast, die passt natürlich überragend hinein. Was ich mal noch gedacht habe, alle die von euch, die das noch nicht gesehen haben, diesen Zieleinlauf, wie Daniel Javier Gomez den zu dem Zeitpunkt überragenden Kurzdistanzler übersprintet hat hier in Hamburg. Das müsst ihr euch unbedingt nochmal angucken. Also ich kann nur sagen, Danilo, ich kann nicht durch die Poststraße gehen, ohne an dich zu denken. Es ist nicht so, dass ich oft in der Innenstadt am Shoppen bin, aber so gelegentlich gehe ich da halt doch mal durch und dann habe ich jedes Mal dieses Bild vor Augen. Also das ist wirklich überragend. Und was du gesagt hast, ich weiß nicht, Nick, ob du daran gedacht hast, genau das, was du gesagt hast mit diesen Gelegenheiten, es hat ein anderer Weggefährte, mit dem du sehr viel Zeit verbracht hast. Alan Wheels nämlich auch gesagt, dass jeder Athlet hat ein bestimmtes Zeitfenster. Und wenn er dieses Zeitfenster nicht optimal nutzt, dann schließt sich diese Tür und dann ist es vorbei. Da ging es auch so ein bisschen um die Langdistanz und wann junge Athleten heutzutage von der Halbdistanz auf die Langdistanz gehen. Und da hat er halt genau das gesagt, was du eben auch gesagt hast. Und das will ich den Leuten auch nochmal ans Herz legen. Ich weiß gar nicht, Danilo, gibt es noch auf YouTube, aber eigentlich müsste das. Da gab es mal einen ganz tollen Bericht auf Trimac, die dich und Alan Wheels im Trainingslager auf Lanzarote begleitet haben. Und das ist auch für mich einer der absoluten Highlights der deutschen Triathlon-Berichterstattung. Das war so ein Behind-the-Scenes-Video. Das müsst ihr einfach mal eingeben, Trimac. Jan Frodeno, sondern Daniel Unger und Hell on Wheels Trainingslager Lanzarote. Weißt du, wo ihr zum Training aufbrechen wollt? Hell on Wheels schon alles wieder geschnürt, die Flaschen sind fertig und du liegst in Unterhose auf dem Bett und suchst deine Klamotten. Und ich erinnere mich sogar noch an den Spruch, ja, Hell on Wheels, nackt sind wir nie über die Insel gefahren. Also das ist ja auch das Schöne, dass du ja tatsächlich auch schon so lange dabei bist, dass du auch die Generation davor, Thomas Hellriegel, der erste deutsche Hawaii-Sieger, dass du mit dem ja auch wirklich noch eine Vergangenheit verbindest im Sport. Das muss man sich halt auch mal bewusst machen.
Ja, ja, klar. Ich meine, ich habe meinen ersten Triathlon 1990 gemacht und witzigerweise, ich war jetzt hier vor kurzem bei den australischen Triathlon Awards, sozusagen die Selfish Night Australiens, wenn man das so sagen kann, wo eben die Saisonrevue passiert wird und alle da sind, die geehrt werden und eben auch so ein paar Größen aus der Vergangenheit. Und da war Miles Stewart da und er war ja Weltmeister 1990, der zweite nach Mark Allen damals auf der Kurzdistanz. Und das ist schon etwas, ich kann mich dran erinnern an diese Zeiten, wo Triathlon so ein bisschen, ja, positiv verrückt war, exotisch, außergewöhnlich, aber eben diese Namen damals schon für mich als ganz junger Kerl eine extreme Strahlkraft gehabt haben. Und das ist schon schön, wenn man da so zurückblicken kann, wie viel in diesem Sport schon passiert ist und wie viel ich eigentlich auch da teilhaben konnte und erleben durfte.
Alles geil. Ich habe auch die Videos, die Nils eben gesagt hat, habe ich noch im Kopf. Das war nämlich genau die Zeit, wo ich angefangen habe, Triathlon zu machen. Also 2008 habe ich meinen ersten Triathlon gemacht. Und ich glaube, also ich bin mir relativ sicher, aber es gab ja dieses 2007, das Heft der Trimac auch mit dir dann auf dem Titel mit dem Tape in Hand. Ich glaube, es war auch die erste Zeitschrift, die ich mir damals gekauft hatte. Genau das Ding. Und ich habe es gerade nochmal eingegeben, das Video gibt es noch auf YouTube, Nils. Triathlon Classics, Daniel Unger und Thomas Hellriegel auf Lanzarote 2008. und ich habe da auch so, das war nämlich auch die Zeit, wo ich angefangen habe, YouTube-Videos zu gucken, wo ich mir auch noch an ein so ein Ding erinnern kann. Auch Daniel Unger, ich weiß nicht, ob es Trimac war oder wer das auch gemacht hat, Saisoneinstieg im Dezember oder Januar, erste Session wieder. Und dann hieß es, ja, wir machen heute eine lockere Session, erstmal wieder auf der Bahn 10x1000. Ich bin aber noch so ein bisschen verrotzt, deswegen laufe ich heute nicht komplett all out. Und das hat sich auch so, das war meine erste Erfahrung, Daniel Unger. Das war so eins der allerersten Videos, die ich gesehen habe. Ja, okay, der kommt aus der Saisonpause, ist ein bisschen krank noch, steigen locker ein mit 10x1000. Und dann dachte ich so, ey, die Triathleten, die haben alle richtig einen an der Waffel.
Ja, ja, das waren wilde Zeiten.
Ja, dann können wir tatsächlich ein bisschen Schnelldurchlauf machen. Dann hast du deine Karriere ja so richtig, würde ich sagen, 13 tatsächlich, haben wir ja sogar mal kurz zusammengearbeitet. Da wirst du dich sicherlich noch dran erinnern, als du dann auf die Langdistanz gegangen bist, deinen einzigen Ironman gemacht hast und wir wirklich gedacht haben, wir machen das mal zusammen. Und ich glaube sogar, Danilo, das letzte große internationale Rennen, so verkaufe ich es mal, das haben wir zusammen gewonnen. Weißt du noch, was?
Hamburg,
noch welcher?
Frankfurt,
das, nee, das hat er ja nicht, das hat Daniel ja nicht gewonnen. Da haben wir schon realisiert, so richtig klappt das nicht mehr mit der Vorbereitung bei Daniel. Aber im Mai, Juni, welches Rennen hast du da gewonnen, Danilo?
Naja, das war auf Lanzarote.
Genau, Volcano Triathlon.
Genau, das ist genau ein absoluter Klassiker. Und das war auch ein Rennen, wo ich gemerkt habe, es würde schon noch gehen. Es hat nämlich alles funktioniert. Ich habe dann aber einfach in dem Jahr sicherlich zum einen ein bisschen Motivationsprobleme gehabt, weil ich ja eigentlich bei den Olympischen Spielen 2012 in London unbedingt dabei sein wollte. Das hat nicht geklappt aufgrund von einer Verletzung in der Vorbereitung. Und dann habe ich so, ich sag mal, ein bisschen halblebig die Geschichte Langdistanz angegangen und war eigentlich zu dem Zeitpunkt 34, 35 schon so ein bisschen leer vom Kopf her, was die Motivation betrifft, und hätte da einfach nochmal vielleicht einen Gang rausnehmen sollen oder ein neues Umfeld mir suchen. Wir hatten dann auf jeden Fall eine gute Zeit zusammen. Ich glaube, es wäre schon nochmal gegangen mit ein bisschen mehr Input von meiner Seite aus, aber auf der anderen Seite, es ist eine super Karriere gewesen und ich glaube, ich bin auch nie der Typ oder wäre nie der Typ für dieses Thema Langdistanz geworden, wie es andere geschafft haben, wie ein Jan Frodeno oder ein Andreas Rehlert, die dann eben von der Kurzdistanz auf die Langdistanz gewechselt sind und das perfekt gemacht haben. Vielleicht aufgrund von meiner physiologischen Geschichte. Ich war eben eher so ein bisschen der Kurzdistanztyp. Und auf der anderen Seite hat mir auch das ganz lange Training nicht unbedingt Spaß gemacht.
Da erinnere ich mich auch noch dran. Wir hatten einen Lauf, ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnerst, an der Isar, wo ich mit dem Fahrrad dann mitgekommen bin. Du bist gelaufen. Und da haben wir nämlich darüber geredet. Und hast gesagt, oh, ich weiß nicht, ob ich das echt schaffe. Und immer diese Long Runs und auch diese Long Rides und sowas. Und das war ganz spannend, weil da haben wir uns dann tatsächlich darüber unterhalten, ob das denn überhaupt noch sein muss. Und da hattest du ja auch wirklich so viele Baustellen, auch privat. Und man kann, glaube ich, tatsächlich auch ein bisschen sagen, nicht eine Sinnkrise, aber wo geht die Reise hin? Das war ja schon wirklich ein bisschen so. Und deswegen war das auch irgendwie ganz cool, weil wir das ja beide dann, das war überhaupt nicht schlimm und haben beide gesagt, nee, das ist auch, wie du es halt gesagt hast, ich glaube, das haut nicht mehr hin. Da war auch keiner böse. Du bist dann trotzdem, muss man auch sagen, 13. in Frankfurt geworden, hast eine 8:30 gemacht. Und dann erinnere ich mich an den nächsten Schritt, der dir mit Sicherheit auch ein bisschen die Türen zu dem geöffnet hat, wo du jetzt bist, dass du die Möglichkeit bekommen hast, an der Sporthochschule in Köln Diplomtrainer zu werden. Und das weiß ich noch, ich glaube, da waren wir im Allgäu und da hast du noch echt richtig Respekt davor gehabt. Das ist halt einfach so der größte Trainerschein, die größte Trainerausbildung, die man international machen kann. Und das bedeutet halt auch einfach nochmal wirklich zu studieren. Und da erinnere ich mich auch noch an Gespräche, wo wir mit der Family im Allgäu unterwegs waren und ich gesagt habe, Daniel, du merkst doch, wie dir das Spaß macht, diesen Spirit zu verbreiten, diesen Spirit zu transportieren. Und das ist doch klar musst du dich jetzt halt einfach wirklich ein paar Jahre zusammenreißen, aber das kann dir dann ja Türen öffnen. Und da hat man wieder so gemerkt, dass dieses, was du auch angesprochen hast, dieses Fokussieren auf ein Ziel, das habe ich in dem Moment so ein bisschen erkannt. Und ich glaube, das war dann auch wirklich so, dass mit jeder Vorlesung mehr dieses Feuer als Trainer und dieser Glauben an dich als Trainer immer mehr gewachsen ist, oder? Ist es ein falscher Eindruck?
Nee, absolut. Ich meine, ich würde vielleicht da beginnen, wo du gesagt hast, diese Sinnkrise. Und ich glaube, das ist etwas, was ich jetzt so im Laufe der Zeit gemerkt habe, fast jeden Athleten, jede Athletin betrifft. Was passiert nach der Karriere? Weil diese unglaublich schöne Zeit als Sportler, die ist endlich, das wissen wir. Und es ist auch schwer zu toppen, weil man lebt sein Hobby jeden Tag, man hat ein wirklich schönes Dasein als Leistungssportler, als Hochleistungssportler, und was kommt danach? Und da ist man unsicher, so ging mir das auch, und letzten Endes waren das wirklich so ein paar Monate, vielleicht auch ein, zwei Jährchen, wo ich ein bisschen die Achterbahn gefahren bin, was die Emotionen betrifft. Wo geht die Reise hin? Ich meine, du bist dann Mitte 30 und letzten Endes hast du noch hoffentlich eine ganze Wegstrecke vor dir. Und dann kam eben diese Option mit dem Diplom-Trainerschein in Köln. Zusammen mit der Deutschen Triathlon-Union bin ich da dann sozusagen eingestiegen, habe 3,5 Jahre studiert, habe mich intensiv mit dem Thema beschäftigt, wie entsteht Leistung, was braucht man alles dafür, ist ja ein sehr komplexes Thema. Und das Feuer hat sich da dann relativ schnell entfacht und im Grunde genommen habe ich da dann meinen Weg im Hochleistungssport weiterführen können. Und dafür bin ich super, super dankbar und happy. Und letzten Endes die Faszination Triathlon weiterleben zu dürfen in diesem Umfeld mit dem Background, wie du gesagt hast, das ist natürlich schon eine tolle Geschichte. Da muss man sich auch immer wieder selber kneifen und sagen, hey, krass, was einem der Sport da ermöglicht.
Absolut, ja. Und dann hast du tatsächlich auch den Schritt zur DTU, klar, die haben dir den Weg bereitet oder die Tür geöffnet zum Studium. Und dann haben wir uns ab und zu mal im Trainingslager getroffen, wenn du mit der DTU da warst, ich entweder mit meinen Profiathleten da war oder für Hannes Havaitus, was du jetzt ja auch gemacht hast. Also da haben wir auch beide so Parallelitäten, dass wir dann die Camps betreut haben. Ab und zu haben wir abgeklatscht und sind immer tierisch gefreut für ein paar Tage. Aber dann bist du nach Saarbrücken gegangen, hast da dann ja auch wirklich maßgeblich an diesem, ja, du hast es gesagt, Lisa Tertsch, erste deutsche Weltmeisterin bei den Frauen, letztes Jahr Olympia, natürlich ein grandioser Erfolg, Team Relay gewonnen, Laura Bronzemedaille oder was Silber, weiß ich gar nicht genau, was hat sie gewonnen? Will ich jetzt nichts Falsches erzählen? Was hat sie in Paris, im Einzel ist sie doch, hat sie Bronze gewonnen, ja. Cassandre
hätte gewinnen können, aber sie sind ja beide gestürzt. Lisa Tertsch und
Ach stimmt, Laura
das war die Staffel.
Das
Silber
gewonnen. Das war das. Da hat sie den Sprint gewonnen, genau. Und die sind beide gestürzt, aber hatten dann trotzdem noch sehr gute Resultate. Aber da warst du ja auch part of the game. Und dann tatsächlich, und da musste ich wirklich grinsen, bist du ja vor knapp 2 Monaten oder ziemlich genau 2 Monaten in Wollongong quasi Doppelweltmeister geworden. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt dein erster Einsatz für das australische Team war, weil du bei den Männern tatsächlich im grün-gelben Trikot der Australier Matt Hauser zum WM-Titel angefeuert hast. Und am Tag davor hat Lisa halt einfach den WM-Titel der Frauen gewonnen.
Hattest du dir dann noch heimlich vorher das deutsche Trikot angezogen? Oder?
Hat er unter wahrscheinlich, oder?
Ja, genau. So doppellagig.
Nee, so ein Wendeshirt einfach.
Bei Bedarf schnell drehen.
Das muss doch, ich meine, also mehr geht doch nicht, als so in einen neuen Job einzusteigen.
Ja, in der Tat. Also das war natürlich schon, auch wieder so Ironie des Lebens. Das Leben schreibt die schönsten Geschichten. Da steht dann zum Schluss eben Lisa Tertsch als neue Weltmeisterin und Matt Hauser als Australier im eigenen Land als neuer Weltmeister. Und ich habe zum einen natürlich immer noch den Adler im Herzen, aber dann hatte ich eben das Känguru und den Emu sozusagen auf der Brust. Und das war schon ein außergewöhnlicher Moment. Und auch da habe ich wieder gedacht, krass, das so erleben zu dürfen, unglaublich. Ich war bei der Premiere sozusagen im australischen Shirt, damals an der French Riviera, wo der Weltcup stattfand, beziehungsweise das WM-Rennen und auch die T100, das war einen Monat früher. Das war sozusagen okay. mein Jungfernflug. Und bin dann ja Anfang September nach Australien rüber, an die Gold Coast, an den Stützpunkt und von dort aus dann nach Wollongong.
Und Wollongong noch ganz kurz, das muss ja also gerade auch, wir haben es gesehen am Screen, gerade auch das Ding von Matt Hauser, ich fand es ja so unfassbar faszinierend, alleine schon dieser Start, dieser Landstart, schon wieder mit was für einem Willen der ins Wasser gesprungen ist, also wirklich unvorstellbar. Ab Sekunde 1 hatte der eine Länge Vorsprung. Da ist mir auch erst bewusst geworden, wirklich, was das für ein Kaliber ist. Was ist das für ein Typ? Und vor allem, das hat ja, ich meine, du kennst Hamburg besser als jede andere. Du bist, wie gesagt, auf diesem Pflaster Weltmeister geworden. Aber die Atmosphäre, die ist doch 100% vergleichbar, oder? Also das, was da in Wollongong abgelaufen ist, das ist ja brutal.
Ja, das war wirklich eine unglaubliche Stimmung. Die Faszination Triathlon ist in Australien riesengroß. Das Land insgesamt sportbegeistert, aber Triathlon, das ist hier schon eine Nummer. Und die Leistung von Matt Hauser, ich habe ihm das auch bei einer Gelegenheit ein paar Tage später gesagt, die war für mich überragend. Also es war ein Rennen, du hast den Start angesprochen, das war so beeindruckend, so souverän. Er hat dann danach gesagt, natürlich hat er auch gelitten und er hatte auch so ein paar Phasen, wo er sich unsicher war und gerade auf dem Rad, als die Gruppe dann ging und von hinten die Lücke so ein bisschen kleiner wurde, er hatte gedacht, wow, jetzt haben wir uns hier eine Stunde lang sozusagen aufgearbeitet und jetzt kommen sie doch nochmal ran und dann ist er ja auch nochmal eine super schnelle Zeit gelaufen. Also das Ganze war einfach eine unglaublich gute Komplexleistung und aus meiner Sicht war er der Athlet schlechthin in diesem Jahr. Natürlich gibt es noch einen Alexi und einen Hayden Wild, die sich dieses Jahr vielleicht ein bisschen auf andere Dinge konzentriert haben, aber so Weltmeister zu werden mit dieser Stimmung, das war unglaublich, unglaublich.
Super stark. Und jetzt, was ist denn nochmal deine genaue Rolle da? Also was machst du jetzt im australischen Team? Was hat dann der High-Performance-Manager, wo anscheinend der Kontakt erfolgreich abgelaufen ist mit Frodo oder nach dem Gespräch. Was hat er dich eingekauft oder womit hat er dich gelockt?
Naja, es ist so, dass es in Australien im, sagen wir mal, letzten Olympiazyklus nicht ganz so rund gelaufen ist. Und wir haben ja dann als nächstes die Olympischen Spiele in Los Angeles, 28 und 32 eben hier in Brisbane in Australien. Und die Australier haben da einfach ein riesengroßes Programm aufgefahren, wo sie sagen können, wir haben die Ressourcen, wir haben das Budget und wollen da absolute Top-Leistungen bringen. Und hierfür gibt es eben jetzt an der Gold Coast einen Stützpunkt. Man kann sich das so vorstellen wie ein Olympiastützpunkt in Saarbrücken, wo ich gearbeitet habe. Und da soll jetzt eine neue Academy aufgebaut werden. Also wirklich von null. Und dazu braucht man ein neues Team, ein High-Performance-Team mit Trainern. Ich bin da einer davon, neben Non Stanford Royal, eine Britin, die auch Weltmeisterin war 2013 und eben in Leeds gearbeitet hat, dort am Stützpunkt, wo die Brownlees und auch Alex Yee teilweise trainieren. Und wir bilden sozusagen das dynamische Duo als Trainer, sind eine Doppelspitze und haben ein tolles Team um uns herum, ein High-Performance-Team, wo Talentscouting betrieben wird, wo aber eben auch alle, ich sage jetzt mal, Bereiche im High-Performance-Kosmos eine Rolle spielen, Ernährung, Psychologie, Wissenschaft, dann das ganze Thema Kraft ist hier riesengroß aufgehängt. Da haben wir praktisch auch Spezialisten, die wir zusammen mit anderen Sportarten nutzen können. Und das ist für mich natürlich schon auch eine große Chance, nochmal einzutauchen in ein komplett anderes System. Aber trotzdem ist meine Aufgabe jetzt nicht neu für mich. Ich bin wieder ein Trainer, der mit Athleten einen Weg gehen soll, dem sie entwickelt werden. Also ich bin jetzt nicht, Matt Hauser hat sein eigenes Trainerteam, der wird von Dan Atkinson seit 10 Jahren trainiert. Wir sehen uns, wir haben auch Überschneidungen. Es ist ein sehr offenes, freundschaftliches Verhältnis im Team. Aber ich bin jetzt nicht verantwortlich für die Elite in dem Moment, wo wir von Elite sprechen, im Sinne, was ist jetzt im Moment gerade aktuell in Australien ganz vorne dabei, sondern wir sind in der Tat für die jüngeren Athleten zuständig. Plus, ich übernehme einfach dann zusammen mit Non die Rollen bei den Wettkämpfen, bei den Trainingslagern als Nationaltrainer.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Aber lass uns nochmal kurz vorher, weil ich das super spannend finde. Du hast ja, wenn ich das chronologisch richtig hinbekomme, dein Engagement bei der DTU ist Ende des Jahres 24 ausgelaufen. Oder? Das war dann, da war das quasi, war vorbei. Dann hast du ja tatsächlich auch, haben wir uns auch noch kurz drüber unterhalten, wolltest du dich auch selbstständig machen, im Grunde wie ich, mit Sportfreund, Athleten betreuen. Hast ja letztes Jahr dann auch das legendäre Influencer-Camp im Plaitas gemacht und einfach dann, ja, angefangen, Athleten zu betreuen, wirklich privatwirtschaftlich nenne ich das jetzt einfach mal. Aber wie war das dann mit Frodo? Also ich finde das ganz interessant. Er hat dir wirklich flapsig die WhatsApp geschrieben, hat geschrieben, Ungerman, das ist deine neue Position. Und dann hast du gedacht, okay, machen wir. Und erzähl mal, weil das ist ja auch spannend. Ich meine, man muss auch wissen, Suska, deine Frau ist Lehrerin. Ihr habt 2 kleine Kinder, du hast 2 größere Kinder zu Hause. Also das ist ja alles auch nicht so einfach. Und das ist ja wirklich ein Schritt, den muss man erstmal gehen. Also das jetzt aus deiner Sicht zu hören, ist natürlich total stringent und monsterspannend, aber da hängt ja mehr hinter als nur du, weil du halt einfach vierfacher Papa bist, Patchwork und zwei junge Kinder hast und eine Frau, die eigentlich als Lehrerin arbeitet. Das ist, finde ich, super spannend. Also erzähl auch mal so ein bisschen die Zeit dann von Januar mit der Kontaktaufnahme mit dem australischen Verband, wie es dann wirklich geklappt hat und dann, wie ihr aufgeschlagen seid.
Ich höre dadurch, Nils plant auch was.
Nee. Ja, ja, Nils hat mir schon eine WhatsApp geschrieben, ich würde gerne dein Nachbar werden.
Habt ihr noch eine Stelle in eurem Team?
Nils will auch, oder willst du auswandern? Also.
Nee, es ist in der Tat natürlich ein riesengroßer Schritt. Und für mich war klar, dass ich nach Paris, beziehungsweise im Oktober letzten Jahres aufhöre als Bundesstützpunkttrainer in Saarbrücken. Ja, das war auch klar kommuniziert. Und ich hatte dann aber eben mit der DTU noch einen Folgevertrag, repräsentative Aufgaben, das Thema Sprecher, Sponsorenbetreuung. Also das heißt, ich war nach wie vor so Teil der Deutschen Triathlon Union und das war eine super Zeit. Und ich bin auch nach wie vor ein großer Fan des Verbandes und wir sind sehr freundschaftlich auseinandergegangen und nach wie vor verbunden. Und da muss ich auch einfach mal ein großes Dankeschön sagen an die Deutsche Triathlon Union. Und auf der anderen Seite, du hast es angesprochen, habe ich einfach viele kleinere Projekte dann für mich gehabt, wo ich sage, das macht mir Spaß, das möchte ich ausbauen. Ich habe seit vielen Jahren ja diese Firma Sportfreund, habe da viel für beispielsweise Red Bull auch gearbeitet, für andere Firmen mit Vorträgen beziehungsweise Mitarbeitertrainings, habe ein paar eigene Athleten sozusagen auch gecoacht, habe das ganze Thema mit Hadi und den Sprechergeschichten gemacht. Also es war ein bunter Blumenstrauß und wir hatten wirklich, ich sage jetzt mal, ein spannendes, ein schönes Dasein. Es war ein super Jahr. Meine Frau Suska ist Lehrerin, die Kinder, die waren verankert in einem kleinen Dorf, wo wir da bei Karlsruhe gewohnt haben und es war wirklich Friede, Freude, Sonnenschein, alles super, kein Grund irgendwas zu ändern und dann kam diese Nachricht von Frodo, hey, wie sieht's aus, dürfte ich dich mit dem australischen High-Performance-Direktor verbinden, die suchen einen und hätten eine Stelle frei. Und dann denkst du dir natürlich, wenn du diese SMS liest, das kann ich ja ganz offen und ehrlich sagen, morgens um 5.30 Uhr beim ersten Toilettengang, dann lässt einen diese Nachricht den ganzen Tag über nicht mehr los. Und auch am Abend bin ich irgendwie nicht davon weggegangen, mal so ein bisschen zu googeln, wie es denn in Australien so aussieht, was da gerade Sache ist. Und man beschäftigt sich dann so unterbewusst damit. Und am nächsten Tag habe ich ihm geschrieben, stell den Kontakt her. Ich würde mich gerne mal mit Sean Stevens, so heißt er, unterhalten. Im Übrigen war der früher auch sehr erfolgreicher Trainer, nämlich von Emma Snowsill und Emma Moffat, beides Weltmeisterinnen und eben auch Olympiasiegerinnen. Und er kannte
und
mich eben
ganz
auch
ganz zufällig Frodos Frau.
Genau, das kommt noch dazu, Frodos Frau. er kannte mich eben auch noch von früher und das ist so ein Netzwerk, das dann einfach wieder greift und wir haben uns dann unterhalten, war ein sehr angenehmes Gespräch und dann habe ich natürlich auch mit meiner Frau, mit Suska gesprochen und sie war sofort Feuer und Flamme, hat gesagt, lass uns das machen, ich wollte schon immer auch mal was anderes machen, ihr großer Traum war ja eigentlich immer Mallorca. Gut, jetzt ist die Insel ein bisschen größer, man spricht nicht Spanisch, aber...
aber es ist eine Insel.
Wir sind auch unterwegs, genau.
Und ist ein bisschen weiter weg, aber das ist ja nicht schlimm, das ist irrelevant.
Genau, genau. Nee, und dann sind wir in der Tat völlig inkognito hierher geflogen für 5 Tage. Das wusste niemand, außer unser ganz enges Umfeld und haben uns das einfach mal angeschaut. Und auf dem Flug hierher war es so, dass ich eher ein bisschen zurückhaltend war, weil ich eben wusste, ja, wir haben alles zu Hause, uns geht's gut. Das hat man sich ja auch aufgebaut ein Stück weit. Und Suska war eher so, naja, wir machen das auf jeden Fall. Also ich kann mich noch an den Blick erinnern, als wir aus dem Airport runter zum Mietauto gelaufen sind. Dann läufst du da raus aus diesem Brisbane Airport, überall Palmen, die Papageien zwitschern. Also es ist ein anderer Airport wie jetzt in Frankfurt oder München. Geil. Und wir machen das auf jeden Fall. Dieser Blick, dieser Zeigefinger, ich hatte keine andere Wahl. Und dann waren wir da diese 3-4 Tage und sind zurück Richtung Airport und dann war die Stimmung aber so ein bisschen gekippt. Dann hatte ich das Gefühl, meine Frau ist ziemlich in sich gekehrt und ich habe aber so diese...
Wir machen das auf jeden Fall.
Genau. Diese Rolltreppe hochgesagt, hey, wir machen das auf jeden Fall, genau. Und dann war es wirklich so, wir hatten eine Woche Zeit, uns das zu überlegen und in der Woche haben wir nicht über Australien gesprochen. Ja, nur eine Woche.
Also ihr seid hingeflogen, ihr habt mit denen euch da getroffen, habt euch alles angeschaut, wart 5 ja. Tage da und dann hast du eine Woche, um zu sagen, yes or no.
Ja, genau.
Oh. Aber wahrscheinlich auch gut für so eine Entscheidung.
Ja, irgendwann, klar, muss man sich ja dann auch committen oder sagen, nee, danke, schönes Angebot, aber nichts für mich. Und in der Woche haben wir in der Tat nicht drüber geredet. Also es war dann bei uns zu Hause, ich will jetzt nicht sagen, keine schlechte Stimmung, aber wir haben einfach das Thema Australien totgeschwiegen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, hey, ich muss jetzt die E-Mail schreiben, morgen ist sozusagen Deadline. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich sollte eher absagen. Dann haben wir uns tief in die Augen geguckt, dann hat jeder zweimal geschluckt und dann haben wir gesagt, nee, komm, wir machen's. Und das war wirklich so ein emotionaler Moment, weil wir beide wussten, hey, das ist ein Riesenschritt. Wir gehen ans andere Ende der Welt, wir nehmen unsere Kinder aus diesem sicheren Umfeld raus, wir verlassen sozusagen unsere Komfortzone. Natürlich habe ich einen Vertrag, es geht sofort weiter, es wird sich um vieles gekümmert, aber trotzdem muss man sich natürlich auch selber durchboxen. Man muss sich ein neues Leben aufbauen, neue soziale Kontakte finden. Es ist wirklich einmal von 100 auf 0. Und trotzdem ist die Neugierde als einer unserer menschlichen Triebe so groß gewesen, dass wir gesagt haben, ja, das ist uns mehr wert, als in diesem Sicherheitsnetz weiter zu bleiben und zu sagen, wir machen jetzt die nächsten Jahre genauso weiter. Ich glaube, wenn man so eine Chance bekommt, und das ist once in a lifetime in dieser Konstellation, dann muss man es entweder nutzen und sagen, okay, wir probieren es. Und wenn es nicht klappt, dann gehen wir nach einem Jahr wieder zurück, wissen aber, dass wir es zumindest gesehen haben. Oder man stellt sich vielleicht ein Leben lang die Frage, was wäre gewesen, wenn?
Ich meine, letztendlich ist es ein bisschen dieses Zeitfenster, was wir bei den Athleten angesprochen haben. Du bekommst eine Chance, eine Tür geht auf und du kannst überlegen, mache ich sie zu und bleib in dem, wo ich bin, oder gehe ich durch und erlebe halt Abenteuer. Also ist ja wirklich, wirklich sehr ähnlich, unfassbar spannend. Aber was war mit Alfie? Alfie, du hast gesagt, ist 10, euer zweiter ist jetzt 8 oder 7? Nee.
7. Ja, 5. Also wir waren dann mit allen Kindern, also mein Großer ist 16, meine Tochter 13, Alfie 10 und der Kleine 5. Waren wir auf Fuerteventura im Hannescamp und haben dann die Kids an den Strand geholt und haben ihnen das gesagt. Und dann waren natürlich 4 komplett unterschiedliche Reaktionen. Der ganz Große und der ganz Kleine, die haben es gefeiert. Meine Tochter mit 13, die konnte es nicht glauben. Also die ist so ein bisschen emotional auch in sich zusammengebrochen für einen Moment. Und Alfie war völlig aufgebracht. Der hat gesagt, ich mach das nicht. Der war so halb wütend. Und das war natürlich, das war wirklich ein bitterer Moment für mich, um ehrlich zu sein. So diese Botschaft zu überbringen, an der so viel dranhängt. Die Kids können das natürlich auch ein Stück weit gar nicht greifen, weil wir das selber nicht greifen können. Also du weißt ja nicht, was macht das mit dir? Was passiert auf dieser Reise? Aber das war wirklich einer dieser emotionalen Momente, wo ich sage, den werde ich nie vergessen. Aber auch das hat uns zusammengeschweißt und das war wie gesagt abends und dann haben wir an dem Abend lange drüber geredet, sind am Strand spazieren gegangen und am nächsten Tag war die Stimmung dann eigentlich durchweg schon deutlich positiver und es war Vorfreude da und wir haben eben auch Bilder angeschaut und den Kindern gezeigt, wo die Reise hingeht. Ja, und so muss man natürlich das dann auch dem Rest der Familie erzählen, den Freunden, den Arbeitskollegen. Und das war jedes Mal so ein bisschen so, ja, Abschied nehmen. Das tut natürlich auch weh, man lässt was zurück. Und auf der anderen Seite, ja, mit den Menschen, die einem wirklich wichtig sind und denen man nahesteht, versucht man natürlich trotzdem in Kontakt zu bleiben. Aber das ist... Das haben wir jetzt auch festgestellt, natürlich schwierig, weil wir haben 9 Stunden Zeitunterschied, das sind 18.000 Kilometer, die zwischen uns liegen. Man lebt einen anderen Rhythmus und trotzdem ist es ja jetzt nichts, wo ich sage, wir sind für immer und ewig weg. Es ist ein Tag Reisedauer, wenn man wieder zurück möchte. Von daher, ja, man darf es dann auch nicht größer reden, als es ist, aber es war schon teilweise emotional nicht einfach, muss man ganz ehrlicherweise zugeben.
Super spannend. Und jetzt seid ihr seit 3 Monaten da. Erzähl, wie läuft's? Also bist du, Hast du feste Arbeitszeiten? Stehst du 5-mal pro Woche am Pool und bist dann im Track? Und also erzähl mal, wie jetzt quasi wirklich so dein Daily Life aussieht.
Ja, durch das, dass ich eben da dann im September angefangen habe, war ja der Zug in voller Fahrt Richtung Wollongong und ich bin aufgesprungen und habe versucht, überall eben zu helfen, wo Hilfe benötigt wurde, hab viele Leute kennengelernt, habe mich so ein Stück weit eingearbeitet, aber alles war auf Wollongong ausgerichtet und das war für mich eigentlich ganz gut, weil ich war dann so ein bisschen im Hintergrund, ich hatte da jetzt keine Verantwortlichkeiten und habe das einfach nur genießen können so ein Stück weit. Aber jetzt ist es schon so, dass wir praktisch mit dem 1. Dezember das Programm offiziell gestartet haben. Wir haben das vorbereitet, mit den Athleten kommuniziert, haben jetzt auch eine schöne Trainingsgruppe von 13, 14 Athletinnen und Athleten und haben wirklich auch so eine Struktur, wo wir jeden Tag fixe Trainingszeiten haben. Plus links und rechts natürlich auch Dinge, wo wir dann mit dem gesamten High-Performance-Team arbeiten, also sprich so ein bisschen an der Struktur, an dem Team, das immer noch nicht komplett ist. Wir sind immer noch auf der Suche nach ein paar offenen Stellen, die zu besetzen sind, beispielsweise ein Sportwissenschaftler. Und da bin ich überall involviert und das macht wirklich Spaß. Das ist sehr intensiv. Es ist jetzt keine geregelte Arbeitszeit. Das ist auch ein Unterschied zu uns in Europa. In Australien gibt es zwar ein Wochenende, aber das spielt keine Rolle in der Arbeitswelt. Also die Läden hier zum Beispiel, die haben jeden Tag auf, auch samstags und sonntags. Und das ist so ein bisschen die Einstellung. Also du kriegst ja auch am Samstag und am Sonntag einen Anruf von deinem Chef und er sagt dann eben, hey, was hältst du davon? Oder kannst du mir da nochmal kurz eine E-Mail schreiben? Und auf der anderen Seite ist es aber auch okay, wenn du morgens nach der zweiten Trainingseinheit deine Sachen packst und an den Strand gehst und ein paar Wellen nimmst. Also dieses...
Ach, geil.
Dieses Thema zwischen Arbeiten und Freizeit, das ist hier absolut fließend. Und die Leute, die haben so eine innere Ruhe dadurch. Das stelle ich bei mir selber fest. Man gibt Gas, man arbeitet, man hat auch so ein Stück weit klare Vorgaben, Ziele, Schrägstrich Druck. Und auf der anderen Seite genießt man aber einfach auch das, was man hier hat. Und das macht schon was mit einem selber, die Lebensqualität, die man hier jetzt in den letzten 3 Monaten hatte, die war schon sehr gut, muss ich ehrlicherweise sagen. Trotz allem, was ja neu war und was vielleicht auch anstrengend war. Ich meine, man muss sich so vorstellen, wir suchen eine Wohnung oder klar, wir hatten da so ein bisschen Unterstützung vom Verband, aber wir suchen eine Wohnung oder ein Häuschen und dazu brauchst du beispielsweise ein Bankkonto. Aber das Bankkonto bekommst du natürlich nicht, wenn du keine Wohnung oder kein Häuschen hast. Und so sind das eben die kleinen Problemchen, die man lösen muss. Aber trotzdem, es hat jetzt alles funktioniert und wir haben auch so eine ganz gute, ich sage jetzt mal, Routine oder Struktur in unserer Woche drin.
Aber das ist dann schon so, wie du gesagt hast, ihr versucht dann mit diesem neu gegründeten jetzt nicht irgendwas, was schon besteht, noch besser zu machen, sondern wirklich dann halt die Athleten für die Zukunft, für Australien einmal den Pool, den es jetzt schon gibt, irgendwie so gut es geht zu machen, aber auch vor allen Dingen da jetzt in dieses Programm neue Leute zu scouten, neue Athleten zu scouten, junge Athleten zu scouten, das dann eben für eben ab LA und bis in die Zukunft drüber hinaus, dann eben die entsprechend ausgebildet werden. Und wenn die dann in die Elite gehen, dann ist es dann auch so wie in Deutschland, dass dann auch viele irgendwie Einzeltrainer oder so haben, wie auch immer sie dann jetzt nehmen, wenn ich es richtig verstanden habe.
Ja, im Grunde genommen ist es ja so, dass Australien dieses Jahr sehr erfolgreich war. Weltmeister in der Mixed Team Relay, Weltmeister bei den Männern mit Matt Hauser. Und viele Dinge funktionieren hier ja sehr, sehr gut. Und man muss den Australiern jetzt nicht Triathlon neu erklären. Ja. Aber was sie eben brauchen, und das geben sie auch offen zu, ist einfach so eine Struktur für diese jungen Athleten um die 20, 22 Jahre, die eben in 7 Jahren für Brisbane in diesem absoluten Hochleistungsalter sind. Und diese Base, die bilden wir jetzt sozusagen mit dieser Academy in Miami. Also so heißt dieser Stadtteil hier an der Gold Coast. Da ist unsere Base. Da kommt jetzt im Januar noch ein neues Gebäude, so ein Office, Home of Triathlon nennt sich das dann. Das sind 250 Meter Schwimmbecken. Da ist beispielsweise schon Grant Hackett geschwommen, die Legende aus dem Jahr 2000 und 2004. Das ist sein Heimatpool sozusagen. Und genau, da sind wir, arbeiten jeden Tag mit diesen jungen Athleten und kommen dann natürlich aber auch in Kontakt mit denen, die eben jetzt schon erfolgreich sind, wie beispielsweise Matt Hauser. Und er ist ja auch so ein bisschen, ich sage jetzt mal, die Garantieversicherung für LA. Wenn eben der letzte Mann ins Ziel kommt, dann könnte, wenn Matt Hauser in der Position ist, wie dieses Jahr in Hamburg, natürlich auch eine Medaille, vielleicht sogar die goldene, rausspringen. Für Brisbane ist es aber eben so, dass die Frauen wieder die Staffel ins Ziel bringen. Und da muss man sagen, da ist im Moment Australien in einer Position, wo man ja noch gewisse Potenziale ausschöpfen muss, wollen wir es mal so nennen. Mhm. Und das ist eben mitunter eine meiner Kernaufgaben.
Na geil. Also schon wirklich langfristig gedacht und von Anfang an so professionell, wie es geht, aufzustellen, da Schwachstellen erkennen und dann zu sagen, ey, jetzt können wir... starten wir professionell zu arbeiten, bis dann Brisbane, bis wir zu Hause das Ding haben. Ich meine, sieht man ja häufig, ne, dass wenn die Olympischen Spiele irgendwo hinkommen, dass dann auch entsprechend in den Verbänden was passiert und die Athleten durch die Bank einfach erfolgreicher sind, als wenn die Olympischen Spiele in einem anderen Land sind. Und das jetzt mal so nochmal 1:1 so nah dran zu hören, ist natürlich super interessant und mega, mega spannend, das zu sehen. Also da ist ja quasi... Wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe von den Facilities, also alles, was du brauchst, von den Leuten, High-Performance-Team, dann werden noch Sportwissenschaftler gesucht. Also wirklich, da ist dann alles gegeben, was du eben, Geld spielt keine Rolle quasi, sondern es muss nur der Wille da sein und die entsprechenden Talente gefunden werden, die dann da geschliffen werden können eigentlich.
Ja, im Grunde genommen ist es so. Also man macht jetzt schon sehr professionelles Scouting. Das System in Australien gibt es her. Die haben ja sehr viel auch über die Schulen, was Schwimmwettkämpfe betrifft oder Cross-Country-Läufe, Bahnläufe. Und da wird eben ganz genau geschaut, wer kommt in Frage, wo sind die Zeiten, die wir brauchen. Das ist alles wirklich fein säuberlich dokumentiert und hinterlegt. Und dann werden die Kids angesprochen. Es gibt da so ein Aspire-Camp sozusagen, also so eine Art Talent Becken, wo man Leute aus dem Schwimmbereich einlädt, aus dem Laufbereich, teilweise auf dem Radbereich und denen einfach mal Triathlon so ein bisschen näher bringt. Ich meine, das machen viele andere Top-Nationen auch, diesen Talenttransfer, aber es ist hier nochmal mit einer anderen Qualität, wie ich finde. Und klar, dann hast du auf der anderen Seite, so wie du das sagst, diese Spiele 2032, die jetzt schon irgendwie eine Strahlkraft haben, überall redet man auch drüber, also es ist wirklich auch schon präsent hier bei den Menschen und wir sind jetzt nachher dann beim Freiwasserschwimmen an einer Stelle, wo vielleicht das Rennen stattfinden wird, das weiß man noch nicht ganz genau, es gibt zwei, drei Optionen, eine davon wäre in einem sogenannten Tally Creek, heißt es, ein wunderschönes Plätzchen, wo dann von einer Brücke gestartet wird in so eine Bucht am Meer und die Radstrecke über den Koala-Berg führen würde und dann das Laufen direkt am Meer. Also klar, wenn du da dann jede Woche trainieren kannst und so dieses Kopfkino angeht, vielleicht bin ich hier als Athlet in 7 Jahren mit dabei. Links und rechts stehen sie in 4er, 5er, 6er Reihen und schreien Ossi, Ossi, Ossi. Das macht natürlich was mit einem und da bin ich super dankbar, Teil davon sein zu dürfen. Ich meine, das muss man sich auch mal überlegen. Australien, ein Land, als ich 20 Jahre alt war, 22 Jahre so aus den Junioren rauskam und Olympia 2000 in Sydney war, da war Australien mit Abstand die beste Nation der Welt. 99 bei den Weltmeisterschaften, Platz 1 bis 5 bei den Frauen, nur Australien. Mhm. In den Top 10 der Weltrangliste Ende 99, Anfang 2000 waren 7 Australier. Also das ist schon etwas, wo man auch sieht, dieses Land hat zum einen Geschichte im Triathlon und zum anderen Olympia macht was mit einem, so wie du das auch sagst. Ich meine, man hat es gesehen in Frankreich, in Paris letztes Jahr oder eben auch 2012 London mit den Brownlee-Brüdern beziehungsweise auch bei den Damen damals. Es ist einfach eine Dynamik, die man nicht aufhalten kann und das mal live vor Ort zu erleben, das ist schon ja, eine Riesengeschichte, auch für mich persönlich.
Ja, super spannend und ich finde es sehr interessant, dass Non-Stanford, du hast es gesagt, aus England. England ja auch eine der absolut führenden Nationen, was den Triathlon-Sport anbelangt, gerade auch auf der Kurzdistanz. Man muss ja schon auch immer so ein bisschen unterscheiden, glaube ich. In Deutschland ist es tatsächlich so, glaube ich, in der breiten Wahrnehmung, dass tatsächlich die Langdistanz immer noch so diese Kurzdistanz überstrahlt. Also die Langdistanzler, die kennt einfach jeder. Laura Philipp ist mit Sicherheit vielfaches bekanntes als Lisa Tertsch. Haben wir uns noch drüber unterhalten, weil ich finde, eigentlich hätte Lisa Tertsch den Titel Triathletin des Jahres dieses Jahr wirklich verdient. Denn das ist, du hast einmalig, es ist die erste deutsche Weltmeisterin auf der Kurzdistanz. Trotzdem gewinnt eine Laura Philipp. Und das meine ich überhaupt gar nicht werten, sondern das zeigt einfach das Standing der Langdistanz. Du hast es gesagt, in Sydney die Olympischen Spiele, Premiere Triathlon bei den Olympischen Spielen, unfassbare Bilder an der Oper. Und danach, wenn man dann schaut, 2003, 2002, so die ganzen Jahre, Chris McCormick, Greg Alexander, die dann auch auf der Langdistanz performen, die interessanterweise aber bei den Olympischen Spielen ja gar nicht dabei waren. Also das waren dann eher so die Athleten aus der zweiten Reihe, die sich qualifizieren wollten, die es aber nicht geschafft haben, aber die dann halt einfach über diese Arbeit, Vorbereitung auf die Olympischen Spiele, Langdistanzerfolge erzielt haben. Jetzt hast du es gesagt, 2012 in London, unglaubliche Erfolge durch die Brownlees auch. Die UK hat genau in diesem Rahmen, was Nick gesagt hat, ein unfassbares Scouting gemacht zu den Olympischen Spielen hin. Da will die Nation natürlich immer entsprechend performen. Und jetzt kommt eine Athletin, Non Stanford, als Coach nach Australien. Du hast den Zweitnamen genannt. Ich nehme an, die Frau von Aaron Royal, wusste ich so auch nicht, dass sie jetzt weggegangen ist, weil Aaron Royal ja auch seine Rolle beendet hat. Sie hat vorher in Leeds gelebt. Alex Yee, mit Sicherheit auch von euch verfolgt, wurden 2:06 letztes Wochenende in Valencia gelaufen. Habe ich heute gerade im Podcast einen kurzen Ausschnitt gesehen, weil Aaron Royal auch darüber gesprochen hat, ob es einen vergleichbaren Ausdauersportler zurzeit gibt. Ich meine, das muss man sich wirklich mal sagen. Er ist die zweitbeste Zeit gerannt, die ein Engländer jemals gelaufen ist im Marathon. Und England ist die absolute Running Nation. Also nur Sir Mo Farah ist bisher den Marathon schneller gelaufen. Und der Kerl ist letztes Jahr in Paris Olympiasieger im Triathlon geworden.
Ja, das ist Mo Farah, ne? Und der ist eine 2:05 irgendwas. Also das musst du mir echt überlegen, wie nah der dran ist. Und vor allem hat Alex hier dann noch sofort gesagt, so, ja, mein Traum ist eine 2:05 irgendwas, was dann ja knapp drunter war. Das ist schon wirklich krass, das zu sehen. Und klar, so ein Alex Yee oder auch bei den Frauen, bei den ganzen Briten, was du gesehen hast, was da London gemacht hat, was da jetzt nachkommt oder wie viele Starke es da gibt, das ist schon crazy. Also super, super interessant, das jetzt so ein bisschen mal näher zu verfolgen, was da jetzt in Australien abgehen wird mit der Jugend. Wie ist das, wenn du das vergleichst mit Deutschland jetzt, mit so Nachwuchsgeschichten oder sonst was? Also wir sind da ja auch immer so ein bisschen, auch bei uns, die Themen beschäftigen sich ja schon eher mit Langdistanz-Sachen als Kurzdistanz. Und ich habe da ehrlich gesagt persönlich auch gar nicht den Einblick, wie in Deutschland so Scouting und sowas abläuft.
Ja gut, ich meine, letzten Endes das Thema Langdistanz-Kurzdistanz. Ich glaube, das ist in Deutschland wirklich so, dass die Langdistanz einfach einen großen Stellenwert einnimmt und in vielen anderen Ländern das aber nicht der Fall ist. Also es gibt viele Länder, wo die Kurzdistanz deutlich mehr, ich sag mal, Präsenz hat, auch so in den News oder in der Übertragung, wie das bei uns in Deutschland der Fall ist. Und das ist jetzt ohne Wertung. Ich glaube, das kann uns ja auch stolz machen in Deutschland, dass wir wirklich auf beiden Distanzen absolute Weltklasse-Athletinnen und Athleten haben. Und eben auch große Rennen wie Rot, wie Frankfurt, wie Hamburg. Das macht was und das hat auch eine Strahlkraft in die Welt, also in die Triathlon-Welt. Und auf der anderen Seite, ich meine, wir haben gerade über Non-Stanford Royal gesprochen. Es ist natürlich für mich jetzt auch interessant, mit ihr darüber zu reden, wie es in England funktioniert. Ja, sie hat ja auch einen Einblick, nicht nur als Athletin, sondern eben auch als Trainerin. Und vielleicht nochmal auf das Thema Alex Yee zurückzukommen. Wir haben uns auch da lange drüber unterhalten. Und er hat ja bessere Zeiten als Junior und Jugendlicher gehabt wie Mo Farah. Also es gibt Bestenlisten.
Ach, krass.
Ja, ich glaube, es gibt eine Seite, P10 heißt sie, glaube ich. Da kann man dann wirklich googeln, so die ganzen Bestzeiten in Großbritannien von den Läuferinnen und Läufern. Und Alex Yee war eben schneller als Mo Farah im gleichen Alter. Also das heißt auch wieder auf der anderen Seite, es ist einfach ein Ausnahmetalent. Ja? Und das ist ja auch das, wo wir als Trainer immer ein Auge drauf haben. Wir suchen die außergewöhnlichen Athletinnen und Athleten, die wo wirklich das Gesamtpaket mitbringen. Und wenn du die gefunden hast, dann klar, darfst du nicht allzu viele Fehler machen, aber dann ist es auch schwierig, die nicht erfolgreich zu machen. Also die Kunst des Trainers ist sicherlich eine gute Arbeit zu machen, aber auf der anderen Seite eben auch mit den richtigen Athletinnen und Athleten irgendwo in Kontakt treten zu können und dann mit ihnen arbeiten zu dürfen. Das ist, glaube ich, dann das Entscheidende, dass du einfach diese Top-Talente findest und mit denen den Weg dann gehen kannst. Und ich glaube, das macht man in Deutschland auch ganz gut. Also dieses Thema Talenttransfer, Talentscouting, Jugend trainiert für Olympia, das sind alles Dinge, die man in Deutschland aktiv macht. Und ich glaube auch, der Verband an sich ist so gut aufgestellt wie wenige andere in der Welt. Von daher muss man sich, glaube ich, um den deutschen Triathlon, um die Nachwuchsarbeit überhaupt keine Sorgen machen. Es sind, glaube ich, immer auch so Wellen. Das sieht man ja auch im internationalen Vergleich. Du hast dann mal eine sogenannte goldene Generation. Da läuft sie von alleine. Dann kommt wieder ein Zyklus, der ist vielleicht nicht ganz so erfolgreich. Man hat das eine oder andere Problemchen. Aber unterm Strich zahlt sich diese Arbeit, die man als Verband investiert, immer aus.
Aber du hast ja jetzt schon, du hast es gerade gesagt, und da kennen wir beide auch noch diese Generation. Wenn du jetzt an die goldene Generation denkst, fällt mir sofort der 71-72er Jahrgang ein. Thomas Hellriegel, Stefan Vučković, Ralf Eggert, Rainer Müller-Hörner waren ein bisschen älter, aber halt diese ganzen 71er, die hat einfach nur Lothar Leder, die eine unheimliche Qualität hatten. Ihr habt auf Lanzarote damals unter Steffen Große trainiert, du bist dann halt von den Junioren hochgekommen. Hast aber auch schon mit denen mittrainiert und hast du ja diesen Gruppengedanken. Und dieser Gruppengedanke, der ist jetzt natürlich nochmal durch die Norboys groß geworden, die sich halt einfach unglaublich zielgerichtet, unglaublich motiviert auf Nizza vorbereitet haben, dann dieses Unfassbare geschaffen haben, Erster, Zweiter und Dritter zu werden. Dann Solveig Lofseth, die ja tatsächlich auch aus diesem gleichen Talentpool quasi von Errol Tveiten gescoutet. Olaf Alexander Buhr hat es dann vor Ort übernommen, hat dann Hawaii gewonnen. Also du siehst ja schon so eine Parallele, du hast es gesagt, dass du immer so eine Truppe hast, die nach vorne kommt. Und du hattest es auch mit Frodo, ihr habt euch gegenseitig gepusht und habt dafür gesorgt, dass du Weltmeister, eher Olympiasieger geworden ist. Dann hattest du noch solche Leute wie Mikey dabei, die euch auch immer, Petzold, der euch auch immer irgendwie gekickt hat. Dann natürlich, auf gar keinen Fall dürfen wir den Gentleman vergessen, Andy Rehlert, der ja auch schon tatsächlich, auch unfassbar spannend, schon 2000 bei den allerersten Olympischen Spielen in Sydney dabei war. Also ja auch ganz grandios. Und dann auf Hawaii 5-mal auf dem Treppchen stand, leider nie gewonnen hat, aber ansonsten alle großen Rennen auf der Langdistanz gewonnen hat. Für mich auch immer noch einer der größten deutschen Langdistanzathleten. Dann tatsächlich auch nochmal im höheren Alter Zweiter geworden ist. Hinter Frodo meine ich auch. Also auch wirklich ein herausragender Athlet. Und ihr habt euch gegenseitig gepusht. Also das ist ja auch etwas. Du brauchst diesen einen Diamanten, der unter dem Druck entsteht, aber du brauchst ja auch die Gruppe, die diesen Druck aufbaut. Und das ist ja immer, also wie geht ihr da ran? Du hast gesagt, du bist da auch mit Nonnen im Austausch, wie wurde es in England gemacht? Also habt ihr da schon eine Strategie? Ist das etwas, was sich irgendwie entwickeln soll? Beobachtet ihr, seid ihr auch im Austausch? Ich meine, ich finde, das ist etwas, was ja unter den Trainern in den letzten Jahren wirklich sehr gut geworden ist, dieser gegenseitige Austausch, sich gegenseitig zu helfen. Es werden eigentlich, finde ich, wenig Geheimnisse gemacht. Jeder sagt, was er macht, weil das Entscheidende sind tatsächlich dann die Athleten. Also weil das, was nachher ein Alexi besonders macht, ein Hayden Wild besonders macht, ein Christian Blumfeld besonders macht, das ist ja nicht nur das körperliche Talent, sondern das weißt du auch, das ist zwischen den Ohren. Das kennst du besser als jeder von uns, weil du warst selber auch schon Weltmeister.
Ja, genau. Also ich glaube, was uns als Trainer verbindet, Non und mich, das ist dieser Glaube an die Gruppe. Und es gibt aus meiner Sicht ganz, ganz wenige Beispiele, wenn überhaupt, welche im Triathlon, die es geschafft haben, komplett ohne Gruppe auf der Kurzdistanz erfolgreich zu sein. Du brauchst diese Dynamik in der Gruppe. Du brauchst immer den einen, der aufsteht und gute Beine hat und die Einheit eben auf ein anderes Qualitätslevel setzt. Und auf der anderen Seite müssen wir natürlich als Trainer auch so ein bisschen die Bremsfunktion darstellen. Denn gerade bei jungen Leuten ist es natürlich so, dass ein Gruppentraining auch immer ein bisschen dafür steht, naja, ich zeige mal, wie gut ich drauf bin. Ich gehe vielleicht so einen Schritt zu schnell an die Einheit ran. Also das ist sicherlich die Aufgabe, die wir haben. Und dann ist es natürlich so, wenn jemand 30 Stunden in der Woche trainiert, dann ist es sicherlich ein Volumen, das sehr beachtlich ist. Aber dann hat er immer noch 138 Stunden in der Woche, in denen er nicht trainiert. Und das ist so ein bisschen das, wo wir auch sagen, da haben wir ein Auge drauf. Entsteht so ein bisschen diese Magie. Da wird das Training verarbeitet, da findet die Adaption statt. Und da sollte man eben alles richtig machen im Sinne von, wir bilden dieses professionelle Umfeld. Wir helfen den Athleten, sich zu entwickeln. Wir achten auf Ernährung, auf Regeneration, auf dieses Wellbeing. Das gibt es hier eben in Australien auch. Das ist etwas, was verankert ist im Hochleistungssport, dass die Verbände sogenannte Wellbeing-Programme haben, wo man einfach darauf achtet, dass die Athleten das Leben um den Sport herum so gut wie möglich managen mit Berufsausbildung, Studium, Arbeit, was auch immer. Und das ist natürlich so ein bisschen, wie wir an die Sache herangehen. Das heißt, der Athlet steht im Mittelpunkt, dann kommt der Trainer und da drumherum ist eben dieses ganze Thema performance-orientiert. Und das nennt sich einfach Athlete-Centered, Coach-Driven, Performance-Oriented. Und nach diesem Prinzip arbeiten wir mit der Philosophie, über ein hohes Volumen zu gehen und die Intensität nur ganz gezielt einzusetzen. Beispielsweise die Gruppe um Matt Hauser, die funktioniert anders. Aber Matt Hauser ist natürlich jetzt auch ein Athlet, der seit 10 Jahren mit einem Trainer zusammen ist und eher über diese Intensitätsschiene kommt. Also der trainiert jetzt nicht extrem viele Kilometer, was die Wochen betrifft, aber er trainiert ganz gezielt in seinen jeweiligen Bereichen. Und das ist natürlich etwas, wo wir dann auch den jungen Athleten erklären müssen, dass wir sagen, hey, wir müssen dich da erstmal ranführen an dieses Niveau, das ein Matt Hauser sich über 10 Jahre erarbeitet hat, auch mit Rückschlägen, auch mit Verletzungen, auch mit Zwangspausen. Und ja, das ist im Moment in ein paar wenigen Sätzen gesprochen, das, was uns, also mich und Non-Stanford Royal, verbindet und was unseren gemeinsamen Weg für die nächsten 7 Jahre eigentlich auch beinhaltet.
Ich habe gerade, wo du es gesagt hast, das ist so ein bisschen das, was Nils ja auch, glaube ich, in jedem Podcast, wenn wir über Training reden, sagt, dass nicht jede Trainingsmethodik auch für jeden passt und nicht jeder halt, ich mache jetzt Triathlon, komme irgendwie vom Laufen, bin 2-mal die Woche gejoggt und steige jetzt mit 20, 25 Stunden ein, weil ich will ja einen Ironman unter 10 Stunden machen. Was sagst du denen? Wenn die sagen, ja, ich will jetzt auch das trainieren, was Matt Hauser trainiert. Also das ist dann ja das jetzt, was wo viele gut zuhören könnten und auch nochmal was für sich selber mitnehmen. Also dieses, ich finde das ganz interessant oder ich finde das so super wichtig auch, dieses nicht, ich gucke jetzt, was macht jetzt Philipp Seid mit Laura Philipp oder was machst du mit den Australiern, was macht Nils mit seinen Athleten? Also das ist ja so ein bisschen auch dieses Problem. Oder was machen die Norboys? Dann Norwegian Method und jeder will Norwegian Method machen. Aber das heißt ja nicht, dass Norwegian Method oder Australian Method oder was auch immer eben zu dir passt. Also dieses Individualitätsthema einfach. Und das finde ich so spannend. Wie gehst du da an die Sache ran? Dass, oder wie versuchst du das in die Köpfe der jungen Athleten und Athletinnen zu bekommen?
Ja, indem man einfach sagt, es gibt keine Abkürzung und man muss jede einzelne Stufe selber nehmen. Das ist eine Kaskade von unten nach oben. Und es gibt ein schönes Zitat von einem ehemaligen Tour de France-Sieger. Das lautet, es wird nicht einfacher, du wirst nur schneller. Und genau so ist es. Du musst im Training eben von diesem, ich sage jetzt mal, unteren Level jede einzelne Stufe nehmen und irgendwann nach vielen, vielen Trainingsstunden, nach einigen Jahren erreichst du ein Level, wo du vielleicht auch diese Königseinheiten, die dann in den Social Media gepostet werden, die du dann machen kannst. Aber diese eine Einheit, diese Key Session, die macht dich nicht schneller. Es sind die 1000 Einheiten davor, die du machen musst, um diese eine Einheit machen zu können. Und wenn du in die absolute Weltspitze möchtest, dann sagt man, im Durchschnitt braucht man 8 bis 10 Jahre kontinuierliches Training, um sein persönliches Maximum zu erreichen. Ob das dann Weltspitze ist oder nicht, ist nochmal eine andere Frage. Da sind wir wieder bei dem Thema, hat jemand das nötige Talent, sage ich jetzt einfach mal, und auch diesen Biss, dieses Thema zwischen den Ohren, diesen Willen, oder nicht. Aber du brauchst einfach diese lange, lange Zeitschiene, um das zu entwickeln. Und es gibt keine andere Möglichkeit im Ausdauersport, diesen Zeitraum zu verkürzen. Alles, was helfen würde, ist nicht legal. und selbst da, ja, also man muss ja auch sagen, diese Kilometer, dieses Grundlagenthema, das kann man sich nicht erkaufen, das kann man sich nicht erschummeln, das muss man sich einfach ehrlich erarbeiten. Und wenn man das nicht tut und wenn man diese Geduld nicht mitbekommt, nimmt auf diese Reise, dann wird man auch nie dieses Level da oben erreichen. Und ich glaube, das ist im Moment auch so ein bisschen die Gefahr, wenn man dann eben sieht, was machen diese Top-Athleten. Und ich meine, gerade die Norweger und Christian Blumenfeld, der macht ja wirklich aus jeder Einheit ein offenes Geheimnis. Der sagt, hier, das habe ich heute trainiert, jetzt bin ich da in der Höhe und mache dieses eine Programm heute, das andere morgen. Und das verleitet natürlich zu sagen, naja, wenn ich das auch mache, bin ich vielleicht auch so schnell wie er. Naja, es sind diese 10 Jahre, die er schon in den Beinen hat, wo er eben jeden Tag gearbeitet und trainiert hat.
Du hast es eben gesagt, dass, was halt dann tatsächlich nur sehr wenige haben, diese Champions Attitude. Glaubst du, dass man das sehen kann? Weil du hast ja nun mittlerweile wirklich viele von denen, die halt diese Ausnahmeathleten sind, kennengelernt. Du hast sie auch im Training erlebt, du hast sie auf privater Ebene erlebt. Oftmals muss man sagen, sind es auch keine einfachen Charaktere. Erkennt man das bei einem 17-, 18-, 19-Jährigen, dass das so ein Typ ist, aus dem ein Goldmedaillengewinner geschnitzt ist?
Ja, kann man durchaus erkennen. Also man hat natürlich viele physiologische Daten und Werte mittlerweile und man kann schon sehen, wo die Reise da eventuell hingehen könnte. Aber dieses Thema, ja, wie gierig ist jemand, wie unbedingt will jemand diesen Erfolg, das kriegt man natürlich schon über diese anderen Antennen mit. Und wenn man da ein Gespür dafür hat, dann kann man das schon relativ früh sagen und sagen, hey, auf diesen Athleten oder auf jene Athletin, da müssen wir ein besonderes Auge legen, weil der will unbedingt oder die ist wirklich bereit, diesen Weg zu gehen. Und das gibt's nicht oft, das muss man auch sagen. Ich habe viele, viele Top-Talente gesehen, die alles mitgebracht haben, was physiologisch als Voraussetzung wichtig ist, aber die einfach nicht, ja, ich sag mal, diese mentale Komponente hatten. Das heißt, diesen Willen im entscheidenden Moment alles zu geben, den neben mir umzubiegen, dieses Banner hochhalten zu wollen mit allem, was dazugehört, das ist natürlich schon auch etwas, wo man sagen muss, das kann man nicht schnitzen, sondern das muss ein Athlet, das muss eine Athletin mitbringen.
Ja, also dann halt dieses, was Nils auch eben angesprochen hat, ne? Ich meine, das ist ja dann perfekt dafür, du warst ja eigentlich abgehängt von Gomez 2007, als du Weltmeister geworden bist, bist wieder rangelaufen, hast ihn dann übersprintet hinten raus. Also genau das meinst du halt auch, nicht jetzt im Training dann irgendwie, ich bin der Beste, sondern auch wenn es drauf ankommt, wenn du die Chance hast zu gewinnen, dass du dann auch nicht, wenn er dir einmal wegläuft, aufgibst und sagst, okay, ich bin halt Zweiter, Silbermedaille ist ja auch cool, sondern dass du dann halt diesen absoluten Killerinstinkt hast und sagst, lieber sterbe ich hier und ohne irgendwie alles versucht zu haben, dass ich den dann irgendwann mal ranlaufe und mir das Ding hole. Also das ist ja eigentlich dann wirklich diese, nochmal diese, von dem Besten der Welt, der es dann halt nochmal einen Schritt mehr macht und halt 5 Rennen mehr gewinnt als alle anderen.
Werbung Ende.
Ja, genau. Und diesen einen Moment, den hatte ich wirklich. Also beispielsweise in Hamburg kann ich mich daran erinnern, bevor man einbiegt in diese Poststraße, wo ich wirklich körperlich am absoluten Limit war, da war ich geistig voll klar und habe mir gesagt, hey, du kannst hier und heute Weltmeister werden. Und das ist etwas, das haben eben Athleten in sich oder nicht. Und wenn du mal so zurückblickst, welche Athleten erfolgreich waren und was das für Charaktere sind, dann wundert man sich im Nachgang nicht, dass die auch diese Rennen gewonnen haben. Und das sind manchmal auch schwierige Typen und da sind auch Momente dabei, wo man sagt, boah, hat er das gerade wirklich gesagt oder ist es wirklich passiert? Aber auf der Ergebnisliste ist es egal. Und gerade im Ausdauersport, vor allem im Triathlon, da musst du natürlich auch ein Stück weit resilient sein, da musst du so ein Stück weit bereit sein, tiefer zu gehen wie andere. Und das macht natürlich auch etwas mit den jeweiligen Athletinnen und Athleten. Und das kann nicht jeder. Und das sehe ich tagtäglich. Auch hier in Australien ist es so, wo du denkst, ja, ein toller Athlet, ein Bausatz, wo alles dabei ist. Aber ich glaube, so vom Mentalen, von der Einstellung, von dem Umgang mit Druck, boah, es wird schwierig. Beziehungsweise da müssen wir vielleicht noch mal jemand holen, der sich genau mit diesem Thema auseinandersetzt. Und dann sind wir wieder bei diesem Hochleistungsgedanken. Und da haben wir eben hier auch die Ressourcen zu sagen, okay, dann holen wir einfach die Menschen, die vielleicht jetzt diese kleinen Schräubchen drehen können, Sportpsychologen, Wellbeing-Manager, was auch immer das dann ist, wo in Gespräche gehen und vielleicht da irgendwas bewirken können.
Aber das finde ich super spannend, weil das ja tatsächlich, ich bezeichne das jetzt einfach mal als diese Screw Loose, die halt einfach diese Schraube locker, die viele von den absoluten Weltklasse-Athleten haben. Es gibt dann andere Weltklasse-Athleten, die vielleicht so diesen allerletzten Punch, auch dann über Jahre konstant einfach die Performance abzurufen, die haben diese Screw nicht loose. Also die sind halt einfach richtig, richtig gut. Aber haben wir uns auch schon oft drüber unterhalten, Danilo. Die sind dann vielleicht auch zu nett. Weißt du, so dieses, dass sie einfach nicht bereit sind, alles über Bord schmeißen zu wollen. Würde ich dich tatsächlich ein bisschen auch so reinziehen. Und das ist jetzt natürlich, du weißt, wie ich das meine, überhaupt nicht verwässern. Weil ich meine, du bist Weltmeister, du bist Sechser bei Olympia. Das ist alles unfassbar stark. Aber du bist auch so in Punkten halt einfach ein, ja, du bist halt einfach dann doch auch ein anständiger Kerl, sind die anderen auch. Du weißt, worauf ich hinaus will. Also das ist, und ich frage mich, kann man das lernen, beziehungsweise kann man das Athleten beibringen? Also siehst du jetzt schon, du hast es eben selber gesagt, siehst du da Jungs und Mädels im Becken, die diesen perfekten Bausatz haben und wo du sagst, der muss aber noch ein bisschen oder sie muss noch ein bisschen mehr Killer werden? Also das ist das, was ich mich so häufig frage. Kriegt man das hin, dass man halt einfach diese letzte Champions Attitude, dass man nicht sich einfach nur qualifiziert für Brisbane, sondern dass man da dann auch Gold holt. Kriegt man das gelernt? Das frage ich mich.
Ich glaube, man kann es zumindest beeinflussen. Wir hatten hier vor den Weltmeisterschaften in Wollongong einen Abend mit den U23-Leuten und da war Dean Boxall da. Das ist ein australischer Schwimmtrainer, einer der erfolgreichsten, den es gibt. Kann man sich mal ein YouTube-Video anschauen. Der ist völlig ausgeflippt, als eine Athletin Gold geholt hat. Der hat so lange blonde Haare, groß
ja,
gebaut.
Das stimmt, genau.
Ja, also wenn du den triffst am Beach, ein absoluter Surferboy. Und der stand da und hat Geschichten erzählt, wie die trainiert haben, wie sie sich vorbereitet haben, was sie gemacht haben, um einfach auch so mit den Athletinnen darüber zu reden, hey, wir holen Gold und nichts anderes. Wir sind Australien und wir wollen dieses Gold. Und dann hatte ich wirklich als Nicht-Australier, der ich da drin saß, teilweise so Gänsehautmomente, wo ich gedacht habe, boah, krass. Ja, also dann sagt er, warum haben wir das Känguru und das Emo als Wappentier auf der Brust? Wisst ihr das?
Daniel.
Und dann steht er da vorne und guckt dich so an. Ja, genau. Gottes Willen, was passiert als nächstes? Die gehen niemals zurück, die können nicht zurückgehen, genau wie wir Australier, wir gehen immer nach vorne. Ja, und dann steht er da und peitscht die Truppe ein und du denkst, ja, wir gehen jetzt nach vorne, natürlich, wir sind ein Emu, wir sind ein Känguru, es geht nur nach vorne. Ja, und so, das finde ich, das sind so diese Momente, die habe ich natürlich schon oft erlebt, aber es gibt nicht viele, die das so transportieren können. Und das ist so ein Typ, wo ich glaube, ja, der macht aus jeder Athletin, aus jedem Athleten einen deutlich besseren und vielleicht sogar einen Siegertyp. Und da kann man sicherlich viel im Vorfeld beeinflussen. Ich glaube, die größte Motivation hängt aber jetzt vor allem auch hier einfach an den Spielen selber. Und wenn die Athleten diese intrinsische Motivation ein Stück weit, die müssen sie haben, mit sich tragen, dann kommt eben dieser Funke hier von Brisbane und dann wird das Feuer entfacht, da bin ich mir sehr sicher. Und letzten Endes, um die Frage dann endgültig zu beantworten, ob es dann einer wirklich schafft, auf dem blauen Teppich den anderen umzubiegen oder den entscheidenden Schritt schneller zu sein. Ich glaube, das ist wirklich etwas, das ist tief in den Athletinnen und Athleten verankert. Das kannst du nicht trainieren.
Oder eben Talent, wie du schon gesagt hast. Da noch die Info, die uns gefehlt hatte. Alex Yee als 19-Jähriger 2017 13:37 auf 5 Kilometer. Also ja. Da ist dann schon eine gute Vorleistung. Mo Farah war 14:09, also schon fast 30 Sekunden schneller. Krass. Ja. Aber das, was du gerade erzählt hast, das ist so, das habe ich leider in meinem Leben noch, auch so sportlich noch nie irgendwo so mitgekriegt, wenn da wirklich so einer so eine wirklich ernst gemeinte, geile Gänsehautansprache hält. Das ist schon so, allein was du jetzt gerade erzählt hast, dann ist so, war bei mir, ja, ich gehe jetzt raus, ich gehe jetzt trainieren. Ist zwar jetzt 21.30 Uhr, aber ich gehe gleich noch auf die Rolle. So, ich habe jetzt Bock. Das ist, das ist echt schon krass und super spannend, das nochmal zu hören, auch dass es nicht mehr nur noch das Sportliche ist und auf Zeiten geguckt wird oder Laktatwerte oder einmal im Jahr gibt es den Leistungstest irgendwo oder zweimal und dann werden Kaderzugehörigkeiten entschieden, sondern eben auch so dieses, wie schätzen das unterschiedliche Coaches ein, was Mindset betrifft, wie kann man daran noch arbeiten und das wird sich wahrscheinlich auf alle Ebenen, genauso wie du es gerade besprochen hast, runterbrechen, was dann Ernährung angeht, was Recovery angeht, was also wie professionell und wie komplex und umfassend da mittlerweile dann gearbeitet wird. Ist einfach super, einmal spannend zu hören und auch einfach, wo man denkt, ja, was ein geiler Job auch einfach. Also wie interessant und wie viel Einblick und Sachen du dann da hast, so mit den Menschen an ihrem Traum zu arbeiten und das halt eben an allen Facetten, die es gibt in diesem Sport. Es hört sich schon einfach auf jeden Fall nach einer guten Entscheidung an, die du bis jetzt da getroffen hast. Das ist schon echt richtig, richtig spannend zu hören.
Aber da will ich auch mal einhaken, weil ich finde das ganz spannend, weil ich habe da mit Nick drüber geredet, ich habe da schon mit Kollegen drüber geredet, weil Nick das gerade gesagt hat, es hat sich so viel perfektioniert. Findest du tatsächlich, wenn wir jetzt die Trainingsmethodik anschauen, Daniel, findest du, dass sich wirklich so viel verändert hat, wenn ich daran denke, wie ihr damals in den 90ern auf Lanzarote trainiert habt? Dann sehe ich da keine großen Unterschiede zu dem, wie die Norweger jetzt trainieren.
Ich auch nicht. Also das hat sich auch nicht groß geändert und da wird sich auch nie dran was ändern. Das ist das, was ich vorher gesagt habe. Du musst diese 10.000 Stunden in deinem Leben trainiert haben, um dann eben einmal richtig fackeln zu können. Und es gibt ein paar Ausnahmeathleten, die haben es früher geschafft. Alistair Brownlee zum Beispiel, der aber eben auch eine lange, lange Vergangenheit als Junior, als Jugendlicher hatte. Und da glaube ich, ja, gibt es keine Alternativen dazu. Du musst viel trainieren, du musst in der Lage sein, ja, jeden Tag fürs Training bereit zu sein, also auch diese Belastungsverträglichkeit zu haben. Das ist so ein bisschen immer der Vergleich Motor und Chassis, es muss beides funktionieren. Aber der Weg, individuell gesehen, ist natürlich bei jedem ein bisschen anders, aber diese Stunden, diese Umfänge, diese Kilometer, die sind bei allen in einem sehr, sehr ähnlichen Bereich. Und das ist, glaube ich, auch etwas, wo du vorher gesagt hast, da gibt es keine Geheimnisse. Ja? Also jeder Top-Trainer der Welt hat natürlich so ein bisschen seine Idee und seine Philosophie, aber das Grundschema, das ist ähnlich, das ist gleich. Und dann ist es eine Herangehensweise, wie du rüberkommst als Typ, wie du mit den Athletinnen und Athleten arbeitest. Du darfst natürlich nicht allzu viele Fehler machen, musst Wert legen auf Dinge, die eben nicht mit dem Sport zusammenhängen. Also sprich, dass einfach auch dieses professionelle Dasein funktioniert und nicht zu viele Baustellen links und rechts noch da sind. Und dann ist es mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit so, dass es nach einigen Jahren einfach zu Erfolgen führen wird. Und keine Rocket Science, sondern wirklich einfach nur diszipliniertes Arbeiten über einen langen Zeitraum.
Was es dann ja schon wieder zur Rocket Science macht. Weil das halt wirklich aufrechtzuerhalten, das ist ja dann einfach die hohe Kunst. Sonst hätten wir ja jede Menge Profiathleten im gerade Ausdauerbereich, wo ja auch man sich sehr viel erarbeiten kann bis zum gewissen Level. Was wir ja alle wissen, aber ich finde, genau das ist ja dieses, also Rocket Science schreckt ja wahrscheinlich weniger ab, weil das kannst du irgendwann lernen, das kannst du dir drauf schaffen und musst es dir halt immer wieder und wieder angucken. Aber halt, wenn du überlegst, da ist jetzt, ich will jetzt Profisportler werden und jetzt siehst du da einen Berg, was du auch gerade gesagt hast, es gibt keine Abkürzung. Du hast da jetzt 8 bis 10 Jahre, in denen du professionell arbeiten musst, in denen du Tag ein, Tag aus nicht nur die Einheiten machen musst, sondern auch alles drumherum möglichst dem zugänglich zu machen. Und das ist halt das, was es eben braucht, um wirklich komplett Weltspitze zu sein und da große Rennen zu gewinnen. Und das ist ja dann irgendwie, klar, vom System her nicht Rocket Science, aber das wirklich umzusetzen, ist jetzt schon richtig, richtig schwierig.
Ja, ich sage immer, das Einfache ist das Schwierige. Oder auch andersrum, das Schwierige ist das Einfache. Ja, also ein einfaches Leben zu führen. Essen, schlafen, trainieren, immer und immer und immer wieder. Und auch das Training ist ja nicht immer, das muss nicht immer Entertainment sein, sondern das ist manchmal einfach stupide. 15 mal 400 zu schwimmen, es macht nicht besonders viel Spaß, aber es muss halt sein, wenn du Weltspitze sein willst im Triathlon. Ja, gibt es keine Abkürzung. Und deswegen, du hast es vorher angesprochen, diese 10 mal 1000, die man läuft, ja, manche machen das, manche machen es nicht, aber du musst es irgendwie in Intensität und Umfang verpacken. Und wenn du es eben nicht hinbekommst, es immer und immer und immer wieder zu tun, und das ist ja das Schöne, wo man auch in der heutigen Zeit sieht bei Social Media, dass es viele Top-Athleten eben hinbekommen, ja, dann wird es nicht funktionieren.
Im Englischen hört sich so schön an, weil das so trifft, it's simple, not easy. Und ich finde, das trifft es wirklich wie Arsch auf Eimer. Wie ist das Team? Weil du hast es gesagt, Non-Stanford, und du, seid ihr so groovt ihr auf einer Welle? Also habt ihr die gleichen Ideen? Zündet ihr euch gegenseitig an? Denn man muss ja auch sagen, es ist ja auch immer die Magie aus Coaching, Team und Athleten. Das eine funktioniert ja ohne den anderen nicht. Und man hat ja schon eben so ein bisschen bei dir diese Funken sprühen gehört oder die Augen leuchten gehört. Also ich habe schon das Gefühl, wenn das in die richtige Richtung geht, dann bist du da 32 in Brisbane immer noch da und brennst lichterloh und bist vielleicht derjenige, der da diese Motivationsansprache hört. Also das kann man natürlich nach 3 Monaten nicht sagen, aber hast du das Gefühl, ihr seid so eine Kombi und es geht in die Richtung, dass du wirklich sagst, ich kann mir vorstellen, hier wirklich bis zu den Olympischen Spielen zu bleiben und da richtig was bewegen zu können?
Ja, man sagt ja, zusammenkommen ist ein Anfang, zusammenbleiben ist dann schon mal ein Erfolg und zusammenarbeiten ist dann sozusagen das Größte, was man erreichen kann in solch einem Team. Und ja, Schritt 1 und 2 haben wir jetzt abgehakt und bei Schritt 3 ist es ganz gut angelaufen, sagen wir es mal so. Und ich komme mit Non-Stanford wirklich sehr, sehr gut zurecht. Wir haben ja ähnliche Ansichten und trotzdem natürlich auch unterschiedliche Herangehensweisen. Und ich glaube, das macht es aus am Ende des Tages, dass du wirklich ja auch diesen Austausch hast, dieses konstruktive ja, Herangehen an eine Trainingseinheit, wo wir dann sagen, hey, wir wollen was machen, wir sprechen dann kurz über den Athleten und dann setzen wir sozusagen die Einheit rein in den Trainingsplan. Und das, glaube ich, wird immer besser werden, je länger wir zusammenarbeiten. Also ich habe da momentan bei dem Gesamtpaket ein sehr gutes Gefühl, muss ich sagen. Und mir macht es Spaß. Es ist natürlich auch ein Commitment, das man eingeht. Man zieht nicht ans andere Ende der Welt, um es einfach mal so ein bisschen zu probieren, sondern ja, wir gehen hierher und sagen wir kämpfen uns durch. Das ist unser Ansatz. Wenn wir jetzt nach einem Jahr feststellen, wir fahren völlig gegen die Wand und irgendjemand in der Familie ist todunglücklich, ja, klar, dann gibt es natürlich den Weg zurück. Aber das ist nicht die Art und Weise, mit der wir hier angereist sind. Und B, muss ich ehrlicherweise sagen, bin ich schon mittlerweile so in diesem kurzen Zeitraum ja, gefangen genommen worden von diesem System und angezündet worden von diesem Brisbane 2032, dass ich sage, ja, ich habe da echt richtig Bock drauf und ich will hier was bewegen, will hier was erreichen.
Ist der Spirit im Daily Business anders? Weil ich habe es oft erlebt, wenn du in Australien warst oder in den USA, es geht ja schon los. Du sagst in Deutschland, was dein Job ist und du sagst, du bist Triathlon-Profi und die Leute fragen, und womit verdienst du dein Geld oder das ist kein Beruf. Wenn du das in den USA oder gerade auch in Australien, du hast es angesprochen, sagst, sind sie neidisch und sagen, you are living your dream. Und ich finde, das merkst du auch in den Trainingseinheiten. Ich habe es immer am besten als Beispiel Schwimmtraining. Der Spirit vorher, wo sie sich alle anfeuern, wo der Trainer am Beckenrand steht und sagt, so Leute, das und das wird jetzt geschwommen. Dann während der Einheit dieses gegenseitige Pushen und dann auch danach dieses, du kommst bei uns in Kiel, USC-Training, du kommst aus dem Wasser raus und der Schwimmtrainer ist schon weg. Das würde in den USA und in Australien niemals passieren. Da steht der Trainer da, bedankt sich bei jedem Athleten für die Arbeit. Da wird nochmal die Faust gegeben, da wird sich nochmal auf die Schulter geklopft. Merkst du das? Ist da ein Unterschied auch zur DTU? Hat sich das vielleicht bei der DTU mittlerweile verändert? Herrscht da auch so ein Spirit, auch durch euch, durchs Trainerteam? Oder merkst du tatsächlich auch im Alltag, das geht hier einfach anders ab?
Es geht hier anders ab. Es gibt hier sehr viele Bereiche, wo einfach Coaches arbeiten. Und der Begriff Coach, das hat hier eine gewisse Strahlkraft, muss man ganz klar so sagen. Und es gab ein Beispiel, das genau in diese Kerbe einschlägt, die du gerade aufgemacht hast. Als ich mit dem Lehrer von meinem Sohn gesprochen habe, was ich so mache, dann hat er gesagt, boah, ich bin sehr neidisch auf deinen Beruf. Und das muss ich immer wieder vor Augen führen, dass wir natürlich in einem Metier arbeiten, das absoluter Luxus ist. Ja, also man braucht den Hochleistungssport nicht zwingend. Man arbeitet mit Menschen zusammen, die hochmotiviert sind. Man ist in einem Umfeld, das außergewöhnlich ist. Und da muss man sich immer auch so ein bisschen selber wieder kneifen und sagen, hey, das ist schon was Außergewöhnliches. Und auf der anderen Seite ist diese Wertschätzung in Australien eine andere, vor allem dem Sport gegenüber. Also ich habe hier einmal ein Schwimmtraining gehabt, da war der andere Pool, wir haben 250 Meter Pools, der war gerade geschlossen. Da habe ich mal die Menschen gezählt, die in dem Pool waren. Wir hatten zu dem Zeitpunkt nur eine Bahn in der Mitte, das war die Lane 4 und links und rechts war Aquagymnastik, da waren Schulen drin, die konnten das in der Mitte abteilen. Da waren 150 Leute im Pool. Und da war wirklich, da war Stimmung, da war Leben, das war getaktet. Dann kam die nächste Klasse rein und dann stehen da wirklich die Trainer. Es machen nicht die Lehrer dort den Sport, sondern es machen Trainer den Sport. Die kommen da dann mit den Schulklassen, die übernehmen und dann wird da wirklich eine Dreiviertelstunde lang geschwommen unter Anweisung. Und es gibt ja auch keine Freibäder, wo keine Leinen drin sind. Also es gibt hier keine Spaßbäder, die gibt's schon. Da sind dann Rutschen und so weiter, wo du da wirklich Spaß haben kannst. Aber wenn du ins Schwimmbad gehst, dann ist es wirklich Schwimmen, das du da machst. Die Leute kommen hier nach der Arbeit her, ziehen eine halbe Stunde lang ihre Bahnen und gehen dann wieder. Und ja, der Sport hat hier einfach eine andere, wie ich finde, Stellung so im Alltag. Klar, es macht vielleicht auch was aus mit dem Wetter. Du hast natürlich ständig auch das Bedürfnis, dich draußen zu bewegen. Das ist natürlich ein großer Vorteil, den du hier hast. Aber im Umkehrschluss ist natürlich dann auch dieser Beruf Trainer, dieses Thema Coaching etwas, was eine ja, andere Wertstellung bekommt, wie vielleicht bei uns in Deutschland. Das muss man wirklich so sagen.
Ja, das ist krass. Also ich glaube, ein Lehrer, der jetzt sagt so, ich bin neidisch auf dich, dass du Trainer bist, habe ich in Deutschland noch nicht gehört, sondern da wird es vielleicht dann eher in die andere Richtung mal, verbeamtet auf Lebenszeit, oh ja, da bin ich neidisch. Also, da geht es dann in die andere Kerbe. Aber du hast gerade so schön nochmal über 150 Leute im Pool und Training und sonst was. Und bevor wir es vergessen, weil Nils hat immer so ein bisschen, und ich meine, ich mache das mit Nils ja jetzt schon hier ein bisschen länger, der hat aber am Anfang immer so ein paar richtig geile Trainingsstories noch rausgepackt. Und du hast ja auch gesagt, der hatte eine wilde Zeit früher. Also wir können dich hier auf gar keinen Fall vom Haken lassen nachher, ohne dass wir nicht irgendeine legendäre Trainingsstory gehört haben. Also Nils hat schon, das ist so, dass die Story hat er auch hier im Podcast, glaube ich, schon viermal erzählt, dass ihr im La Santa damals immer eine legendäre Track-Session hattet und dann am nächsten Tag war einfach nur eigentlich ein lockeres Fahrtleg, was dann aber immer hinten raus mit der Truppe zum Shootout wurde. Das hat Nils öfter beobachtet und erzählt schon die Story, aber fällt dir irgendwas...
Die legendäre El Cuchillo-Runde.
Die El Cuchillo-Runde, genau, ja. So hieß sie. Fällt dir jetzt ad hoc irgendwas ein, wenn du sagst, so, das ist eine gute Story, die vielleicht noch keiner gehört hat?
Ich hatte in der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele im Schnitt 100 Kilometer laufen pro Woche.
Boah, im Schnitt.
Also inklusive den lockeren Wochen und den Wettkampfwochen. Also ich hatte keine Woche weniger wie 100 Kilometer.
Das ist ja auch das, was, wo ich auch immer sage, das gibt es nicht, weil viele ja immer sagen, nee, man muss nicht so viel laufen. Und die vielleicht weniger laufen,
Kurzdistanz, die sind es
irgendwann mal gerannt. Oder?
Klar, ich war auch ein Typ, der so ein bisschen das Volumen gebraucht hat im Laufen, weil ich natürlich eher so, ich sage jetzt mal, der athletischere Läufertyp war. Aber wenn du jetzt schaust, was andere machen, dann gibt es viele, die eben in dem Bereich unterwegs sind. Alexi hat jetzt auch in seiner Vorbereitung Richtung Marathon, wo er sich ja speziell auf das Laufen fokussiert hat, noch viel, viel mehr Kilometer gemacht. Also auch da sind wir wieder bei dem Thema, du musst einfach im Grunde genommen die Möglichkeit dir erarbeiten, dieses Volumen auch zu vertragen. Es muss jetzt nicht unbedingt der 100er Schnitt sein, aber man muss irgendwo Richtung 70, 80 kontinuierlich kommen können, um eben über 10 Kilometer schnell zu laufen in einer komplexen Sportart wie Triathlon, wo du ja unter Ermüdung dann auf die Laufstrecke gehst. Aber da gibt es natürlich tausende von Stories, was wir gemacht haben. Das würde jetzt zu weit führen. Da würde sich nachher Amnesty International bei mir melden und sagen,
ja, hey, doch, genau so eine will ich hören. Also wenigstens also eine einmal, davon. Du kannst ja sagen, ja, das haben wir einmal gemacht und dann nie wieder oder so. Das liegt ja ein bisschen an der Erzählweise jetzt.
Ich habe einmal einen Tag gemacht, der mich die Olympischen Spiele 2004 in Athen gekostet hat. Das ist genau Forum das Ding. Nämlich gelaufen, hatten viermal 3000 im Schwellenbereich auf dem Programm und mich hat der Hafer gejuckt. Ich wurde ein bisschen provoziert von meinen Trainingskameraden und ich habe dann nochmal einen fünften oben drauf gepackt. Der war weit über der Schwelle. Der war dann so ein bisschen einfach für das eigene Ego in dem Moment. Und am nächsten Tag sind wir 15 mal 400 geschwommen. Jetzt nicht unbedingt hochintensiv, aber eben auch vom Volumen plus Höhe war das Gesamtpaket dann einfach zu hoch. Und einen Tag später hatte ich in der Tat geschwollene Lymphknoten. Und das war der Anfang vom Ende von meinem Olympiatraum 2004. Und das war natürlich eine Einheit, die ich ein Leben lang nicht vergessen werde. Das war Learning by doing sozusagen. Man kann Kindern nicht erklären, dass die Herdplatte heiß ist. Man muss einfach mal selber die Finger dran halten. Und genauso war es bei mir mit B- und Entlastung. Ich habe immer so ein bisschen gedacht, naja, ich bin jung und unkaputtbar und Ruhetage sind was für die anderen. Und das war eben so eine Einheit, die mir im Gedächtnis geblieben ist. Wir haben viele Dinge gemacht, die sicherlich übertrieben waren, die eher für den Kopf waren. Wir sind 50 mal 200 gelaufen, Andreas Rehlert und ich in Saarbrücken auf der Bahn. mit Ein- und Auslaufen und Trabpause, das war eine Einheit von deutlich über 20 Kilometern. Das würde ich jetzt heute nicht mehr unbedingt so mit den Athleten machen wollen. Aber es hat nicht unbedingt geschadet.
Und dann alle unter 26 bis 30 gelaufen, die 200er.
Ich wollte gerade sagen, habt ihr Fotos Post gesehen? Ich habe ihn mir genauer angeguckt.
Nee.
Die 200er, Daniel, hast du geguckt? Der Sack läuft immer noch eine 31 über 200.
Ja.
Also der der erste war eine 34 und dann haut er immer noch eine 31, 32. Ich glaube, es war auch eine 30 dabei. Wahrscheinlich hat er sich immer noch geärgert, dass da keine 29 bei war. Das ist wirklich so.
Es ist bei ihm nach wie vor ein Fitnesslevel von einem anderen Stern. Aber man muss ja auch sagen, er hat das so lange auf einem so hohen Niveau gemacht. Er hat mit 42 noch ein T100-Rennen gewonnen. Mhm. Sicherlich einer der fittesten Menschen auf diesem Planeten nach wie vor. Und der brennt immer noch für den Sport. Und das ist ja das, was ich auch an ihm so faszinierend finde. Schon während seiner Karriere, ich glaube, das abschließend vielleicht nochmal, hat ihn auch so gut gemacht. Und das ist ein großer Unterschied zwischen Jan Frodeno und mir. Nach einer Niederlage bin ich immer so ein bisschen, in mein Schneckenhaus zurück und habe mich 2-3 Tage eingegraben und war unzufrieden mit mir selber, war so ein bisschen vielleicht auch wütend, warum es nicht geklappt hat. Und Frodo, der ist eben hingegangen, hat gratuliert und hat gefragt, wie hast du das gemacht? So mehr oder weniger. beziehungsweise hat draufgeschaut, hat analysiert, ist ganz anders mit Niederlagen umgegangen wie ich. Und ich glaube, das ist mit ein Grund, warum er einer der besten Triathleten der Welt geworden ist.
Na, spannend, super, das nochmal so super, nah dran zu hören. Also dieses, du kannst ja nicht sagen, dass du jetzt nicht dazu gehört hast, als Kurzdistanzweltmeister bist du einfach auch einer der besten Athleten der Welt gewesen zu der Zeit. Und das ist dann vielleicht dann der Unterschied, dass er es geschafft hat, dann eben auch das noch zu transferieren auf die Langdistanz und vor allen Dingen, wo wir eben schon darüber gesprochen haben, das über die Jahre vor allen Dingen auf dem Niveau konstant hochzuhalten, nicht nur dahin zu kommen, sondern auch oben bleiben. Das ist ja dann auch das wieder das nächste Thema nochmal, aber das brauchen wir jetzt nicht aufmachen. Aber schon super spannend, dass ihr eigentlich, was Nils eben auch gesagt hat, damals auch eher, klar habt ihr geballert und auch vielleicht einmal zu viel, was man halt heute auch deutlich besser weiß, weil man noch viel mehr misst und sich auch um andere Dinge noch mehr kümmert. Also da hätte euch wahrscheinlich heutzutage, wenn jetzt da irgendein Athlet für sein Ego noch ein extra Intervall macht, dann grätschst du wahrscheinlich mit einer Blutgrätsche dazwischen und sagst halt, jetzt reicht's. damals wurdet ihr halt gelassen und habt dann halt nochmal eure Ego extra Wiederholung gemacht und musstet selber lernen. Aber so dieses Umfang plus Intensität, hast du jetzt gesagt, das ist ähnlich, aber das, wenn ich jetzt so überlege, klar, man erzählt auch von früher eher die intensiven Sachen. Für mich hat sich das jetzt schon angehört, so ein bisschen, als wenn ihr früher schon noch mehr intensive Sachen gemacht habt und die Stunden. Oder ist das immer noch, also war das einfach nur, dass dann auch die Geschichten und das, was so in die Öffentlichkeit gedrungen ist, dann natürlich eher die intensiven Sachen waren und nicht die 5 Stunden lockere Easy-Ausfahrt und der 1:30 Easy-Run im Fünferschnitt?
Ja, es war natürlich schon eine Mischung aus beidem und wir haben sicherlich auch das eine oder andere Mal ein bisschen den Bogen überspannt und ich habe ja gerade die Geschichte erzählt. Das war teilweise natürlich dann auch nicht immer mit Erfolg verbunden, sondern manchmal sind wir wirklich auch gegen die Wand gefahren, waren verletzt, waren irgendwie nicht in Form, waren vielleicht ein Stück weit einfach auch drüber. Nur auf der anderen Seite war es natürlich auch eine junge Sportart und man hatte nicht diese Erfahrungen, die man heute hat. Man hat nicht im Grunde genommen diese sportwissenschaftliche Komponente gehabt, sondern vieles war Versuch und Irrtum. Und letzten Endes, klar, war es natürlich dann auch diese Truppe, dieser Hype, den man sich so selber geschaffen hat und letzten Endes haben wir uns da gegenseitig ein bisschen hochgeschaukelt und das war dann so auch, ich sage jetzt mal, Gockelgehabe. Wer hält am längsten durch? Wer geht als Letzter von der Bahn? Wer steht am nächsten Tag überhaupt wieder auf? Also auch diese Phasen gab es ja. Aber man muss es nicht ins Extreme treiben, das war vielleicht manchmal ein bisschen drüber. Aber man muss schon diese Attitüde haben und sagen, ich bin bereit dazu. Und viele der Top-Trainer und auch der Top-Athleten haben sicherlich diese Phasen durchlaufen.
Was ich super spannend finde, ist, als du eben den Unterschied zwischen dir und Frodo beschrieben hast, ist ja tatsächlich, weil ich da letztens ein Interview drüber gelesen habe, was die Top 5 Weltranglisten-Spieler haben beim Tennis, dass das tatsächlich der Umgang mit Niederlagen ist. Das ist halt einfach die absoluten Top-Tennisspieler, gerade auch von Rückständen sich nicht aus der Ruhe bringen lassen oder auch von Niederlagen nicht aus der Ruhe bringen lassen, sondern wirklich sofort wieder ihre Chance sehen und sofort sagen, ich gucke nach vorne. Und das ist das, finde ich auch, ich meine, wir sind alles drei Väter, was ich tatsächlich auch versuche, meinem Sohn mitzugeben, weil der hasst es zu verlieren. Ich kann mich an mich früher erinnern, wo irgendwelche Menschen ärgerlich Spielfeld durchs Zimmer geflogen sind oder ich tagelang nicht mehr mit meinem großen Bruder gesprochen habe, weil ich im Skat verloren habe oder was weiß ich was. Und dieser
also das Mindset hattest du schon mal jetzt.
Woran hat es hier gelegen? Ja, das ist so. Aber tatsächlich ist, finde ich, das ein unglaublich spannendes Thema, dieser Umgang mit Niederlagen. Und das finde ich auch unglaublich faszinierend, wenn Daniel das jetzt halt so erzählt, dass halt auch ein Frodo da einen komplett anderen Umgang mit hat, weil das ja wirklich etwas ist, was du auch bei den Weltklasse-Athleten einfach beobachten kannst. Also wenn ich jetzt auch so einfach als an Fred denke, wie Fred, das sind jetzt keine Niederlagen, aber wie Fred dann in Thun Dritter wird, sofort nach vorne guckt, wo hole ich mir die Quali? So, und das Ganze analysiert und produktiv an die Sache rangeht. Ein Hayden Wild, der einen furchtbaren Sturz hat und nicht eine Sekunde lang den Kopf in den Sand steckt, sondern sofort 2 Tage später auch spannend, Daniel, mit Red Bull dann in Österreich ist, in dem Moment, wo er fliegen kann und dann von Red Bull so nach vorne gebracht wird, dass er dann ein fantastisches Rennen hat. Also dieser Umgang mit Niederlagen, das muss man sich wirklich mal vor Augen führen. Die Niederlagen hat jeder Athlet zu irgendeinem Zeitpunkt, aber der Umgang damit, das ist das, was halt dann nachher letztendlich den Champion ausmacht.
Genau so ist es. Und ich meine, das muss man auch mal sagen, in so einer Karriere, du hast ein paar Highlights und die Top-Sportler, die haben ein paar mehr, aber man verliert deutlich öfter, als dass man gewinnt. Das ist eines meiner Lieblingszitate von Michael Air Jordan, der gesagt hat, ich habe in meinem Leben 9000 Würfe nicht getroffen, 300 Spiele verloren, 26 Mal die Möglichkeit gehabt, mit dem letzten Wurf das Spiel zu entscheiden und habe nicht getroffen. Ich habe immer und immer wieder verloren und deswegen war ich erfolgreich. Und das hat der Jahrhundertsportler des letzten Jahrhunderts gesagt. Und das muss man einfach übertragen. Und allen jungen Athletinnen und Athleten sagen, man muss mit diesen Niederlagen umgehen. Man muss mit diesen Rückschlägen, mit diesen kleinen Rückschlägen umgehen. Und letzten Endes ja, man verliert ja nichts, sondern man sollte daraus lernen. Ich glaube, das ist etwas, wenn man das als Sportler ja sozusagen für sich entwickelt und eine Niederlage nicht als Niederlage betrachtet, sondern als Lernprozess, dann ist man auf einem sehr, sehr guten Weg, erfolgreich zu werden.
Ja, ist natürlich auch, also wie du schon gesagt hast, ja, hörst du ja oft dann irgendwie Basketball oder Tennis oder so, wo du auch super viele Sätze verlierst. Kann man auch immer sagen, hast du auch viele Möglichkeiten, das zu lernen und das Verlieren auch zu verlernen, weil man es nicht klappt und es kommt auch schnell wieder was Neues. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich sogar im Triathlon eine der härtesten Sachen, das hinzubekommen, weil du ja einfach viel weniger Shots hast. Klar, Kurzdistanz geht es noch ein bisschen oder hast du noch ein paar mehr Versuche, aber wenn du auf die Langdistanz hochgehst und machst halt zwei Rennen im Jahr, die wirklich wichtig sind, und du verlierst da und dann sagen, ja, habe ich draus gelernt. Ist, glaube ich, auch keine einfache Aufgabe. Aber klar, da trennt sich dann die Spreu vom Weizen. Nächstes Jahr musst du dann wiederkommen und das Ding halt abschießen oder gewinnen. Aber super, super spannendes Thema. Ich weiß, wie es bei dir aussieht, Daniel, zeitmäßig. Du hast gerade schon hier die ersten Calls wahrscheinlich bekommen vom Verband.
Der Tag beginnt.
Ja, der Tag beginnt. Das ist jetzt bei uns 7 Uhr. Und ich könnte mit euch noch ewig weiter plaudern, aber in der Tat, die nächste Einheit steht an, beziehungsweise wir haben noch ein paar Dinge, die wir heute erledigen müssen auf dem Weg in Richtung Brisbane, denn es sind jetzt nur noch 2415 Tage.
Danilo, Hammer, dass du dir die Zeit genommen hast. Ganz,
vielen,
ganz
vielen Dank, mega spannend.
An Suska, wann seid ihr das nächste Mal in Deutschland? Habt ihr schon ein Ticket oder ist es noch offen?
In 3478.
ich komme immer mal wieder für einen Kurzbesuch vorbei. Ich bin in der Tat vor Weihnachten noch mal ein paar Tage da und fliege dann aber wieder zurück. Und wir als Familie kommen dann irgendwann im Frühjahr, beziehungsweise wenn es eben in Deutschland auch wieder wärmere Temperaturen hat.
Aber beim Weltcuprennen in Hamburg bist du dann im grün-gelben Trikot hier an der Strecke das erste Mal. Ich hoffe, dass wir da dann die Zeit haben, nochmal wieder ein Käffchen oder ein Bierchen zu trinken oder eine Alsterrunde. Das machen also nicht ein Alster trinken, sondern wir zwei laufen dann wieder eine Runde um die Alster. Das haben wir nämlich das letzte Mal hier in Hamburg gemacht. Ich drücke euch riesig die Daumen. Vor allem auch dem kleinen Alfie, dass er richtig gut ankommt. Das ist ja auch nicht ganz unwichtig, dass er dieses Trauma da, was er da am Strand vom Plaitas davon getragen hat, überwindet. Ich kann mir vorstellen, dass der sich da verdammt wohlfühlt, der Kerl. Also den Charakter, den hat er ja von Suska. Ich glaube, das ist in Australien gar nicht so schlecht.
Ja, der Leidensdruck ist relativ gering.
Daniel, vielen Dank.
War mega spannend. Richtig coole Einblicke und vielleicht sprechen wir dann in ein paar Monaten oder sowas nochmal. Es gibt ein neues Update, wie das Projekt läuft und ob die ersten Olympiasieger schon gescoutet wurden. Also richtig,
ja, genau.
Richtig cool. Vielen, vielen Dank. Und zu was für einer Session musst du jetzt? Schwimmen? Laufen?
Ja, genau. Wir gehen jetzt ins Freiwasser. Ich habe da ein schickes, rotes Gummiboot, will ich schon fast sagen.
Geil.
Ein Kajak. Und da lasse ich dann die Athleten durch diesen Talabajara Creek schwimmen. Das ist da, wo eben eventuell Olympia stattfinden wird. Und es ist dann so ein Moment, den ich gerne noch kurz zum Abschluss beschreiben möchte. Blaues Meer, diese Lagune.
Hör auf.
Links und rechts der eine oder andere Pelikan, die Palmen im Hintergrund. Also es ist wirklich schlimm.
Pass auf die Haie auf.
Ab zur Arbeit. Ab in die
sehen dich ja gut in deinem roten Kajak. Also genieß es, viel Spaß. Und Nils, dir wollte ich noch mitgeben, wenn dann das so weitergeht jetzt bei Daniel mit dem aktiven Lifestyle, vielleicht trainierst du mal wieder für die Alsterrunde, sonst hängt er dich bitterböse ab.
Ich werd Daniel gleich erstmal eine WhatsApp schreiben, was für Stellen noch frei werden in seinem Kompetenzteam. Ich kann mir vorstellen, so einen Feel-Good-Manager, den braucht man immer. Das führt nach vorne.
Du kannst jetzt schon mal, blind ein Ticket buchen. Wir finden was.
Herrlich.
Kampion, vielen, vielen Dank.
Ciao, ciao.
Es war mir eine Freude. Macht's gut. Vielen Dank. Ciao.
Tschö.